Beach volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins.
Stokos will set. Survival of the fittest. Smith. Here comes Froha. Stop!
Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos.
Caipirinha wird in Fässern geliefert.
I will destroy your career in this moment.
Deutschland holt Gold! Deutschland holt Gold!
Deserved title for the German pairing Lara Lindbeck.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und gemeinsam mit meinen Kollegen Daniel Wernitz und Alex Walkenhorst sende ich heute schöne Grüße aus dem leicht verregneten Köln. Neue Location mal wieder und zwar heute aus dem Wohnzimmer von Daniels Oma. Also an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank, dass wir hier sein können und ich habe wie immer Bock. Wie geht's euch Jungs?
Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen müde. Ich habe zwar Bock auf die Episode, ich glaube, wir haben viel zu besprechen aus der letzten Woche, aber ich bin müde, muss ich zugeben. Wir hatten ja gestern eine lange Nacht zusammen, so möchte ich das mal sagen.
Es passiert leider viel zu häufig, dass unsere Episoden also komisch beginnen.
Nur weil ich sage, dass wir eine lange Nacht hatten, das ist ja jetzt, also... Ja. Ich habe auch gar keine Lust, ich will das noch gar nicht erklären.
Okay. Also Leute, die uns fleißig followen auf Instagram unter volley_pod, wissen natürlich, was passiert ist gestern. Und zwar Thema natürlich heute, ihr werdet es schon in der Überschrift gelesen haben, es ist Playoff-Zeit. Die Playoffs sind angesagt, bei uns läuft gerade tatsächlich hier in Oma Wernitz Wohnzimmer auch noch Volleyball auf dem Fernseher. Also wir gucken hier gerade live, was haben wir? 20.29 Uhr, den vierten Satz Herrsching gegen Haching. Enge Kiste mal wieder, werden wir gleich drüber sprechen müssen. Aber ja, wir waren gestern auch uns mal live ein Spiel angucken. Und zwar Spiel 2, die Power Volleys Düren gegen die Recycling Volleys aus Berlin. Das war eine spannende Geschichte. Die Serie wurde ausgeglichen. Da werden wir natürlich sehr ausführlich heute drüber reden, aber auch über alle anderen Serien, über alle Spiele. Wir werden natürlich ein paar Updates geben. Ich denke mal, alle von euch werden hoffentlich die Episode gehört haben, in der wir so unsere Prognosen gegeben haben für die ganzen Playoff-Serien. Und da werden wir heute mal reinschauen, ob wir bisher richtig lagen und wie die ganze Geschichte überhaupt aussieht.
Ja, wer das noch nicht gehört hat, der sollte jetzt abschalten bei dieser Episode.
Genau,
und richtig. Episode 2 hören und dann wieder hier einschalten.
Zumindest den ersten Teil aus Episode 2
hören,
wo wir die Playoffs besprechen und dann vielleicht noch schnell in unser Tippspiel mit einsteigen.
Das, was jetzt keine Nachhaltigkeit mehr hätte. Apropos nachhaltiges Tippen. Ich möchte da direkt mal auf Dirk Funk hinweisen. Also wer sich wundert, dass der so wenig Punkte hat, der hat nicht so wenig Ahnung von Volleyball, sondern er hat es einfach schon am zweiten Spieltag vor die Wand gefahren und hat vergessen zu tippen.
Ja, das Schöne ist, wir sind ja zusammen mit dem Auto da hingefahren und ich sitze da so auf der Rückbank, ah kacke, ich habe noch nicht getippt. Nimm mein Handy, fang an zu tippen, krieg von vorne noch einen Spruch. Ah, Daniel, letzte Rille oder was? Wer sitzt neben mir? Dirk Funk.
Selektives Zuhören nennt man das, Daniel.
Also es ist auch krass in unserer kurzen Geschichte hier zusammen. Ich meine, seit 2 Wochen sitzen wir manchmal zusammen in verschiedenen Wohnzimmern und du hörst Daniel jetzt schon nicht mehr zu. Ich weiß nicht, ob das verheißungsvoll für unser Medium hier ist.
Nee, das ist so eine kleine Krankheit bei mir. Also auch Leute, die meinen Podcast kennen, den ich ja schon seit ein paar Jahren betreibe, ins Gesicht von Staudemeyer, plack, 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 plack. Nein, Quatsch. Die wissen, dass ich, was so Tippspiele angeht und Fantasy, Basketball und so weiter, dass ich da meistens nicht so lange durchhalte. Dass ich jetzt so schnell schon schlapp mache, ist enttäuschend. Aber ich werde das Feld von hinten aufrollen. Also alle, die jetzt noch mit ins Tippspiel wollen, die haben genauso große Chancen wie ich. Das ist doch auch nicht schlecht.
Also ich bin auch nur mal so, Donnerstag 20.30 Uhr jetzt und ich wollte nur einmal kurz anführen, ich stehe ganz oben auf dieser 55-Mann-Tabelle. Ich bin bisher der Tippkönig.
Ja, weil der Streber sich mit Frauen auskennt.
Ich habe die Frauenspiele alle richtig getippt, ja. Das muss man einfach mal, muss ich zu meiner Schande gestehen, ja.
Also selbst Leute, die jetzt vielleicht nicht mehr gewinnen können, lohnt sich eventuell da mal reinzuschauen und sich vielleicht nochmal anzumelden, weil man dann sehen kann, wie wir überhaupt so getippt haben. Dann kann man mal nachschauen, ob Alex auch in einer Woche oder in 2 Wochen noch ganz vorne ist oder ob Daniel da vielleicht auch noch eine Chance hat oder einer unserer Hörer.
Ja, ich meine, ich würde auch das Paket, was wir dann zusammenstellen für den Sieger, wenn ich gewinne, kriege ich das. Ist klar, Jungs, oder? Also da gibt es keine Diskussion.
Ja, Schnickschnack, das kriegst du
nicht. Achso, dann kriegt Platz 2 das?
Ja.
Ah, okay. Dann darf ich mein eigenes Spielershirt also nicht behalten, zum Beispiel.
Naja, auf der anderen Seite, je nachdem, was dann noch ins Paket kommt, würde ich mir das schon auch gerne mal an dir angucken.
Ja, okay, du hast recht.
Okay, egal was da drin ist, wenn es witzig ist, musst du es mal tragen. Aber du darfst, egal was es ist, du darfst es nicht behalten.
Also du meinst, wenn da jetzt ein Frauentopf von meiner Schwester drin wäre oder
sowas.
Ja, okay. Sowas. Dann ist ja unwahrscheinlich, dass ich die darauf angesprochen und gefragt habe, ne? Oh, ja. Ja, okay.
Also das eigentliche Ziel meines Nicht-Tippens war so auch, also dadurch, dass es ja schon einen Verlierer gibt, automatisch, dass wir jetzt vielleicht nicht so lange Zeit hier immer verbringen, damit das on-air zu besprechen, diese ganze Tippspielgeschichte.
Entschuldigung,
Dirk. Das passt schon, nein, ist alles in Ordnung. Und ich würde sagen, dann steigen wir doch einfach mal direkt ein. Und heute müssen uns mal alle verzeihen. Alle Vereine, die nicht zufällig aus Düren kommen oder aus Berlin kommen, müssen einfach mal nachvollziehen können. Natürlich wird dieses Spiel, Spiel 2, das Spiel sein, was wir heute am ausführlichsten bereden werden. Weil wir haben es nicht nur irgendwie im Real Life gesehen oder live im Stream gesehen, sondern wir waren eben da. Wir saßen sehr dicht am Feld und haben da viele, viele Sachen gesehen. Und ich glaube, um es erstmal zu betonen, jeder wird es mitbekommen haben, das Ergebnis 3-2 im Tiebreak und knapper hätte es wirklich nicht sein können. Gewinnt Düren Spiel 2 zu Hause vor einem ja, schönen Publikum. Ganz voll war es leider nicht in Düren, das ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Hab tatsächlich auch on Stream schon viele nicht ganz prall gefüllte Hallen gesehen. Ob das jetzt am Mittwochabend lag oder nicht, das ist eine andere Geschichte, aber trotzdem die, die da waren und nicht Fußball geguckt haben, das ist auch nochmal später ein Thema. Die haben geilen Volleyball gesehen. Also das war wirklich phasenweise schon sehr, sehr hohes Niveau, was auch ja, in der ersten Bundesliga ganz weit oben und ich glaube, sich auch im Vergleich mit anderen Ligen nicht verstecken muss. Und für viele, glaube ich, einen überraschenden Sieger. Also ich glaube, ein Alex hätte vielleicht auch Berlin vorne gesehen oder hat Berlin sogar
Nein,
vorne gesehen?
Nein, ganz klar vorne gesehen. Das habe ich ja in der Episode 2 auch gesagt. Also für mich war es klar, dass Berlin auch in Düren gewinnt. Und ich meine, es sah auch bis zum dritten Satz, muss man ganz klar sagen, auch so aus. Also im ersten Satz, ich fasse mal kurz zusammen, wenn das, im ersten Satz kriegt Berlin dann über die, also überhaupt keinen Zugriff auf den K1 von Düren, weil sie auch im Aufschlag nicht gerade effektiv unterwegs waren. Und danach eigentlich sehr, sehr souveräne und auch gestandene zwei Satzgewinne dann für Berlin. Und da dachte ich eigentlich, okay, das Ding, das läuft jetzt auf ein 3-1 hinaus. So, das war meine Idee. Und das hatte ich übrigens auch getippt. Da hätte ich nämlich auch da ein perfektes Ergebnis getippt. Aber ja, also Düren hatte sich das am Ende verdient und man muss dazu sagen, am Ende war das natürlich auch ein spektakuläres Finish. Also wenn man, Björn André wurde da bei 14-12 verteidigt von Kyle Russell, das war,
unglaubliches
sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ja, selbst Björn, ich habe mich nach dem Spiel mit ihm unterhalten können, sagte, da musste ich ihm gratulieren, wie hat er das gemacht?
Also wirklich, also der gute Björn ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste, aber die Schulter ist immer noch verdammt schnell. Also ich habe mir auch sagen lassen, Björn André wirklich, ja die schnellste Schulter Deutschlands auf jeden Fall, das Prädikat hatte er mal, ob er es immer noch hat, ist eine andere Geschichte, aber da hat er wirklich ein Ding da auf 3 Meter getrümmert und der Kyle Russell stellt sich nicht nur auf die 3-Meter-Linie, sondern geht auch noch ins Feld wirklich rein und verteidigt das mit seinem, muss man auch zugeben, starken Oberarm oder Unterarm, den er da
massiver
hat.
Massiver Typ,
ja. Ja, doch, also da ist auf jeden Fall ein Kraftpaket, kann man mal sagen, Björn, auch bei der Größe.
Björn hat ja noch mal gefragt, so, wie hast du da gemacht? Und
ja, der Gesichtsausdruck danach wirklich von Björn, wie er einfach
geil. Gedacht, boah. Aber der Russell hat wohl auch gesagt, ja, ich habe den Ball nicht mal gesehen.
Nein.
Du hast halt einfach
Spaß. Ich glaube sogar, dass Björn André genau mit dem Schlag auch schon Leute umgebracht hat in seinem Leben. Und Kyle Russell hat das einfach nicht im Ansatz. Man muss dazu sagen, bei 14-13 kriegt Björn den nochmal, schlägt ihn in denselben Winkel, dieselbe Richtung und der wird nicht berührt und er beendet das Spiel. Ne? Also es ist halt, aber das war schon ein spektakuläres Ende. Definitiv. Und auch, glaube ich, also wir reden da jetzt so über das Ende, aber die 5 Sätze, ich glaube, da habe ich heute auch mit meinen Trainern drüber gesprochen, ich glaube, dass dafür, dass das ja die Serie 3 gegen 6 ist, das war das beste 3 gegen 6 Spiel, was wir in der Männer-Bundesliga, also meiner Meinung nach, solange ich Volleyball-Bundesliga verfolge, jemals gesehen haben. Das ist eine beeindruckende Serie, das ist krass.
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Liegt natürlich teilweise daran, dass Berlin vielleicht nominell nicht unbedingt Platz 3 sein sollte in der deutschen Liga und auch, dass Düren wirklich für einen 6. Platz in der Liga einfach eine starke 6 hat und auch ja zumindest einen starken Wechselspieler, den wir gestern gesehen haben. Ja. Das wird später auch nochmal ein Thema, aber du sagst es eigentlich schon richtig. Also allein die Satzergebnisse zeigen ja einen ganz klaren Trend und ich muss auch zugeben, ich habe natürlich meine Daumen gedrückt für Düren, weil ich habe Düren als Gewinner dieser Serie getippt. Ich habe natürlich aber auch zugegeben und gesagt, ich kann mir eigentlich nur ein 2-0 vorstellen, weil es verdammt schwer wird in Berlin. Das werden wir später natürlich besprechen, aber in Satz 2 und 3 sah es ja ganz klar danach aus. Es waren noch relativ deutliche Sätze, beide zu 20 gewinnen die Berlin und gerade auch in Satz 3, da hatten sich der Olympiasieger, der russische Zuspieler Krankin und Benjamin Petsch, der Superstar der Recycling-Volleys, der da durch die Decke springen kann, hatten sich da auch zwischenzeitlich eingegroovt und eigentlich sprach alles dafür, dass Berlin da im Zweifel sogar mit einem 3-1 nach Hause geht und die Serie frühzeitig beendet. Aber ja, da ist die erste Frage. Also wie konnte Berlin das dann noch aus der Hand geben, beziehungsweise was hat Düren, wie haben sie reagiert und das geschafft, das wirklich noch zu drehen?
Boah, ich glaube, das hat viele Gründe. Also erstmal muss man sagen, der französische Landsmann Lacassie, wurde ja dann für den Roman Saus gebracht. Übrigens, sehr schön, ehemaliger Mitspieler, hatten wir auch schon in der Episode besprochen, sehr schön, den mal wieder zu treffen und nur um mal alle der kann immer noch kein Deutsch.
Ja, das
der
stimmt.
Spielt seit 6 Jahren in Deutschland.
Seine Frau, glaube ich, ist es mittlerweile, die arbeitet in der Losteria, die spricht perfekt Deutsch, aber Roman sagt, no man, it's so hard for me.
Ja, der wurde da rausgenommen und dann, nicht mal, weil er schlecht war, aber die haben einfach da einen guten 7. Mann nochmal auf der Bank gehabt und der Franzose, der hat da richtig Feuer reingebracht, also wirklich ein spielfähiger Spieler. Also einmal an der Stelle schon mal, jeder, der in Berlin oder in der Nähe wohnt, der sollte am Sonntag verdammt nochmal seinen Allerwertesten in die Max-Schmeling-Halle bewegen. Also das lohnt sich. Also da muss ich einfach mal, will ich gerne Werbung machen. Falls es noch Karten gibt, bitte macht das. So.
Das wird bestimmt irgendwie möglich sein. Ob die Max-Schmeling-Halle ganz voll sein wird, das ist die große Frage.
Thomas hat ja gesagt, ja, Hinspiel war nur der Unterrang, nur genau. 4000 XY.
Da werden wir später auch nochmal, werde ich nochmal einen kleinen Einspieler haben, weil nach dem Spiel habe ich mich mit dem MVP, Thomas Kotschian, habe ich mich nochmal ein bisschen zusammengesetzt.
Daniel und danke noch doch mal an Thomas, auch an dieser Stelle. Ne?
Ja, vielen Dank. Wir wurden natürlich von ihm eingeladen. Also sehr, sehr schön haben wir da die Karten bekommen und hatten ja auch einen sehr, sehr schönen Abend. Also
wir hätten auch zum Spiel von den Ladies in Black gehen können, aber die haben uns halt nicht eingeladen und deswegen mussten wir zum Männerspiel, Jungs. Tut mir leid.
Das kommt vielleicht in der Zukunft. Ja, auf Spiel 3 wollen wir dann später nochmal gucken. Ich denke, wir müssen noch ein bisschen jetzt wirklich bei Spiel 2 bleiben. Und für mich auch wirklich ein wichtiger Faktor, Lacassie hast du angesprochen, für mich teilweise, also wirklich die Außen, die große Überraschung und der große X-Faktor, der die Dürener on top gebracht hat da letztendlich. Weil für mich auch, Lacassie kam ja nach dem zweiten Satz und Roman, den muss man ein bisschen in Schutz nehmen. Also ich fand schon, es war ein gebrauchter Abend von ihm, war jetzt nicht seine beste Leistung, aber er ist auch angeschlagen. Er konnte nicht seine 100%ige Leistung bringen und deswegen war es auch richtig, dass sie ihn rausgenommen haben. Und dann kam Florian Lacassie, jemand, finde ich immer sehr sympathisch, der von der Schlaghärte nicht wesentlich härter ist, glaube ich, als jetzt so ein Oberliga-Regionalspieliger genau, wie ich.
Also der
ist schon ein sichtlicher Unterschied zu jetzt so einem Benjamin Petsch oder zu natürlich auch den anderen Raketen, die da rumlaufen. Oder ein Moritz Reichert, natürlich Nationalspieler von Berlin. Aber wahnsinnig variabel, gute Lösung gefunden, sehr, sehr solide in der Annahme, hat da viel Stabilität reingebracht. Aber meine Reaktion war dann, ich glaube nicht, dass das reicht. Weil es war dann so auf dem Niveau, der hat jede Annahme solide irgendwie so, ja, so auf 2 Meter, 3 Meter gebracht, dass der Thomas ein bisschen laufen musste, aber nicht zu viel. Die Angriffe waren am Anfang auch solide, aber die Sätze haben es ja auch gezeigt. Ich dachte, das kann nicht reichen gegen eine Mannschaft aus Berlin, die auf Außen ja auch gewechselt hat, die Adam White reingebracht hat nach Satz 2, der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Moritz Reichert, der ab Satz 2 auch richtig gut reingekommen ist, auch ein bärenstarkes Spiel gemacht hat. Aber letztendlich waren es dann die Außen von Düren, die es hinten raus wirklich gemacht haben, weil Björn André für mich ein Riesenspiel gemacht hat. Für mich ist er der MVP, stellvertretend für beide Außen, wäre er mein MVP gewesen, auch wenn Tomasz natürlich super zugespielt hat, hat er sehr gut gemacht. Aber für mich wirklich, dass der da eine Workload nochmal genommen hat, ich glaube knapp 40 Angriffe hat er überhaupt gehabt.
37 Angriffe.
Oh, unsere Excel-Tabelle ist wieder
da wird die Schulter schmerzen, glaube ich.
Kein einziger Fehler im Angriff.
Das ist wirklich auch mal eine Ansage. Also da viel Druck gemacht, vor allem auch wichtige Punkte gemacht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Überschrift. Genau für diese Spiele hat sich Düren Björn André nochmal eingekauft, wirklich da für die Playoffs. Ja. Den haben sie da nicht unbedingt geholt, damit er noch in der Regular Season, in der Hauptrunde da irgendwie jetzt da ein paar Spiele gewinnt. Für die großen Momente ist er dann da wirklich da und das war er. Und das gemeinsam mit dem Florian Lacassie, der hinten raus auch wirklich wichtige, wichtige Momente gehabt hat, war das für mich wirklich der große Schlüsselfaktor. Also es tut mir mal ein bisschen weh für die beiden Mitten. Für den Micha André und für natürlich auch Tim Broschok.
Die machen ein brutales Spiel und gehen so ein bisschen
aber unter. Aber du rechnest irgendwie damit.
Ja, genau.
Ist ja tatsächlich auch so. Auch diese Kombo Tomasz und Micha im Angriff, dieser Zweischuss, unglaublich. Also das ist wirklich Money, das ist jedes Mal ein Punkt. Und Tim Broschok auch im Block für mich ein Riesenspiel gemacht.
Ja, definitiv. Da frage ich mich, ich weiß nicht, ob einer von euch weiß, warum Tim im Hinspiel nicht gespielt hat.
Das hat mich auch überrascht.
In Berlin hat er nicht gespielt, jetzt hat er gespielt, Angriffsquote 50%, Blocks hat er, glaube ich, lass mich nicht lügen, 4 Stück gemacht.
Liest sich aber auch weniger, als es war, glaube ich. Also hat einen riesen Impact für mich.
Brutale Präsenz.
Ja, also sind ja Kill-Blocks da drin. Mhm, aber theoretisch, also in der Blockstatistik, einen guten Blocker macht es ja auch, dass er mal die Hände da reinhält und den Ball so abfälscht, dass man den weiterspielen kann.
Ja, und gerade wenn du auf gegnerischen Diagonal so einen Patch hast, der halt auf einer, ich habe live schon lange nicht mehr eine solche physische Macht gesehen, muss man einfach mal sagen.
Ich habe jetzt gerade das eine Bild, was ich von ihm gemacht habe, habe ich jetzt gerade bei Instagram in die Story gepackt. Okay. Ich werde das, wenn wir diese Folge releasen, erinnere mich mal dran, packe ich das Bild nochmal dazu. Das ist der erste Spieler, wo ich so dachte, ich kannte diesen Vergleich bis dahin noch nicht. Und ich sagte, guck mal, Hosenbund an der Netzoberkante.
Hosenbund an der Netzoberkante.
Oder zumindest Bauchnabel.
Ja,
also wir reden nicht mehr von Nippelhöhe auf Netzkante, wir reden von Bauchnabel.
Ja.
Also das ist wirklich krass.
Ja. Aber.
Aber, es gibt ein Aber, ja.
Also, das Witzige ist ja, wir hatten ihn ja, du hattest in unserer zweiten Episode ja schon gesagt, ah, der Ben Petsch, der war noch nicht so, der ist noch nicht so on fire gewesen. Jetzt in der Rückrunde hat er sich langsam eingegroovt und wir hatten ja sogar auf unserem Instagram-Account einen Kommentar der BR-Volleys drunter. Naja, wenn der noch nicht drauf ist, dann müssen sich die Gegner ja warm anziehen, wenn er jetzt kommt. Der hat natürlich eine brutale Rückrunde gespielt, gerade jetzt, wo so ein russischer kongenialer Zuspieler da noch dabei ist. Aber gestern, ich weiß nicht, ob es an unserer Anwesenheit lag, Leute, meiner Meinung nach hat genau die Position das Spiel für Berlin auch verloren. Klar, ich will nicht sagen, dass Berlin das Spiel verloren hat, sondern Düren hat es gewonnen. Ja, davon mal ganz ab, weil die mutig und wirklich auch 5 Sätze lang mit Power gespielt haben. Aber, also, Patch enttäuschend, sage ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, Daniel hat es ausgerechnet, ich habe vorhin nur überschlagen. Ich habe gestern die These aufgestellt nach dem Spiel, dass der sogar in der Statistik vielleicht sogar eine Minus stehen haben könnte. Hatte ja. Er dann nicht ganz geschafft, glaube ich.
Also, wenn wir uns erstmal nur seine Angriffsstatistik angucken, 42 Bälle ist eine Hausnummer. Also
ja gut, 5 hat Spiel Diagonala. Ja, okay.
Ja, so. Angriffsquote von 52% liest sich erstmal nicht schlecht.
Ist auch okay, wenn
deutlich besser als das, was wir gestern nach dem Spiel gedacht haben.
Ja.
So, aber dann kommt letztlich die Krux. Wir haben 6 Fehler im Angriff,
ja.
6 Angriffe in dem Block und 7 Aufschlagfehler.
19 Fehler. 19, also auf gut Deutsch schenkt der Diagonale Berlins Düren einen ganzen Satz fast. Ja. Oder einen Dreiviertelsatz. So. Und das ist brutal.
Das ist krass.
Vor allem, wenn du überlegst, dass du einen Kyle Russell als zweiten Diagonalen draußen hast, der jeden Satz übrigens auch im Aufschlag für Ben Petsch reinkam und sogar Serien geschafft hat zum Teil. Da muss ich ehrlich sagen.
Also, 10 Aufschläge, 1 Fehler.
Ja, muss ich ehrlich sagen, eine Frage an den Trainer, wird uns nicht zuhören, aber warum bringst du den Mann nicht und gibst ihm mal eine Chance? So, er kam dann im Ende des 4. Satzes. Und hat auch mal ein bisschen Variabilität ins Angriffsspiel gebracht, hat einen Lob gespielt. Keiner war darauf vorbereitet, dass von der Diagonalposition der Berliner ein Lob kam, weil bis dahin immer nur irgendwelche Fahrkarten auf die Grundlinie kamen oder über die Grundlinie hinaus. Also da muss ich sagen, krasser, also meiner Meinung nach ein ganz krasser Coaching oder auch ein Analysefehler, weil schön, die müssen irgendjemanden auf der Bank haben, der dem sagt, ey, der hat jetzt fast 20 Eigenfehler, egal wie viele Punkte der macht, nimm den runter. Ja? Aber ich verstehe auch die Denke, der hat in den letzten Spielen hat er 70% geschlagen, ist der Spieler überhaupt, macht die Punkte. Gestern hat er nicht den besten Tag, man will halt dran festhalten, weil man weiß, der kann Spiele entscheiden, aber das Spiel war gestern 2 Stunden lang und irgendwann muss halt der Punkt kommen, wenn du einen solchen zweiten Diagonalen hast,
ja,
musst du den bringen. Schlechter wird's nicht.
Das ist definitiv so. Also Kyle Russell, der würde bei jedem anderen Verein spielen, denke ich mal. Der ist eine absolute Maschine und der ist vor allen Dingen auch jemand, der von den Nerven her da ist. Das ist für mich wirklich ein absoluter Winner-Typ. Auch jedes Mal, wenn er für einen Aufschlag reingekommen ist, hat der Punkte gemacht. Der hat nicht jedes Mal einen Ass geschlagen, aber der hat jedes Mal einen Aufschlag mit Wirkung gemacht, ja, und genau das geliefert, was ein Ben Petsch im Zweifel nicht macht. Und ja, das war gestern mal so die große Sache. Du hast ihn beim Einschlagen gesehen. Ich habe wirklich, also ich war da wie so ein kleiner Junge, der zum ersten Mal seinen Fußballstar im Stadion sieht. Jedes, ja, genau, Mal habe ich da wirklich ein bisschen gekichert und war da wirklich, oh mein Gott, was passiert hier gerade, und hab da einfach nur gestaunt und dann siehst du seine Blockhöhe und alles. Aber ja, es ist halt eben nicht diese Sensation und Berlin hat nicht irgendwie den Ölscheich ausgepackt und zahlt ihm jetzt 1 Million pro Jahr. Wir haben, glaube ich, gestern gesehen, warum ein Benjamin Petsch in Berlin spielt, ja, und nicht irgendwo in Russland, in Polen oder in Frankreich oder wo es halt richtig Geld gibt. Also es gibt da leider noch einen Grund und für mich, ja, ist er halt, auch hat er diese Weltklasse in manchen Spielen. In einem Spiel kann er dir das liefern, aber definitiv nicht konstant. Und ich gebe ihm maximal auch eine 3- für gestern. Also im Angriff, er hatte gute Momente, das ist schon fast schon ein bisschen beschönigend. Boah, also Alex guckt mich gerade an. Ja, aber ich, nee, also nicht nur der Angriff, der inkonstant war, auch Block, Non-Faktor, Abwehr schlecht, Aufschläge schlecht. Also da waren einfach viele Elemente im Spiel. Da hätte, glaube ich, ein Kyle Russell mehr liefern können. Also für mich auch ein Fehler, da
er hätte,
nicht zu,
meiner Meinung nach, er hätte einfach nicht weniger liefern können. So würde ich das mal formulieren. Also muss man auch mal, auch an jeden Trainer da draußen, was auch immer, hat man einen Spieler und es gibt das in jedem, bei jedem Leistungssportler gibt es das, du hast einen gebrauchten Tag. Ja? Und das ist nicht nur in Mannschaftssportlern so, das ist auch bei Einzelsportlern so, nur, dass du bei Einzelsportlern halt nicht wechseln darfst. Wenn du in einer Mannschaftssportart einen hast, klar, der ist wichtig für eine Mannschaft, der ist ein Go-To-Guy, alles keine Frage. Aber wenn der einen gebrauchten Tag hat, mein Gott, schlimmer wird's nicht. So, bring doch den zweiten.
Wobei ich den Patch auch nicht so schlimm fand. Also
in
klar,
Satz 3 war er zum Beispiel fehlerfrei.
So, im Aufschlag, klar, da war es deutlich.
Leute, 19 Eigenfehler. Wow, 19, ja, Eigenfehler.
Aber die Angriffsfehler zum Beispiel sind 6 direkte Angriffsfehler. So, auf 5 Sätze, lass es im Schnitt knapp über einer pro Satz. So, das, also was mein Problem eher war, dass er es also dass es dumme Eigenfehler waren, teilweise, so wie es wie blockfrei ins Ausschlagen.
Ja, mit der, haben wir gesehen. Also, haben wir gesehen, ja.
Blockfrei ins Aus, das hat mich tatsächlich ein bisschen verwirrt. Und das andere ist, es waren halt ziemlich unpassende Situationen für einen Eigenfehler. Oder für mal mit Urgewalt in den Block schlagen. Und das war halt, was mich mehr gestört hat, als tatsächlich jetzt diese Zahl an sich. 19 in Summe ist krass, bin ich bei dir. Aber die Situation, dass er da quasi sein Angriffsmanagement, sein Risikomanagement nicht so richtig im Griff hatte, das hat mich eher gestört. Und da habe ich zumindest von den kurzen Einsätzen, die der Russell hatte, auch das Gefühl gehabt, dass er das, glaube ich, ein bisschen cleverer hinbekommen hätte.
Ja, der hatte ein besseres Bewusstsein für das, glaube ich, auch so. Also ich meine, und man hat auch gestern zum Beispiel gesehen, ganz klar, also Düren, stabile Annahme, ja, auch weil Berlin, ich glaube, die können auch besser aufschlagen in Summe, muss ich ganz klar sagen. Wenn Düren eine gute Situation hat, dann hat Tomasz eigentlich unfassbare Finger und spielt halt ein Tempo, gerade mit einem Linkshänder, auch auf der Diagonalen, da ist es halt schwierig, Breaks gegen die zu machen, ohne Frage. So, aber lobst du mal den Ball auf den Tomasz, weil du keine gute Position hast oder machst einen Halbschlag, der verteidigt wird und die haben eine Out-of-System-Situation, ja, und haben ein schwieriges Feld zu spielen, zum Beispiel vom Libero, der mir der Rolle überhaupt nicht gut gefallen hat, muss ich ganz klar sagen. Hey, dann kriegst du die auch. Aber wenn du den Punkt immer direkt wegschenkst, ja, und 19 Fehler machst, hey, sorry, du musst den zweiten Diagonalen bringen. Das ist so.
Da ist er. Ja, irgendwie nicht flexibel genug, also was ich auch interessant fand, und Ben Patch hat diesen Killer-Angriff und das ist auch sein Go-To-Shot und es ist ja, man stellt sich das jetzt vielleicht so vor, der ist super wild und will die ganze Zeit Bodendecke schlagen, will Winkel schlagen, das macht er ja noch nicht mal. Sein Killer-Schlag, den er auch eigentlich als Go-To-Schlag immer wählt, ist natürlich dieser bei seiner Höhe, wenn er auf den 8., 9. Meter schlägt, dann ist er drüber. Dann kommt da kein Block ran. Aber was man da gesehen hat, da hat ihn Düren dann auf einmal mal ein, zwei Mal entschärft und da waren die Fingerspitzen oben wieder dran und Düren konnte dann aufbauen. Und dann hast du gesehen, okay, da rattert jetzt oben was. Dann wollte er danach die Schläge noch ein bisschen höher ansetzen und von den nächsten 5 gehen dann zum Beispiel 3 ins Aus und sind zu lang. Und da fehlt mir dann auch die Variabilität, da zu sagen, komm, ey, bei der Höhe, als ob du nicht an einem sauberen Doppelblock da wirklich mit Winkel vorbeischlagen kannst. Also da habe ich zu wenig gesehen. Und das war mit Sicherheit auch ein Faktor, wird auch ein Faktor sein, wenn wir auf Spiel 3 gucken, weil was ist, wenn entweder Trainer reagiert und Kyle Russell mehr Spielzeit gibt und der besser ist, oder was ist, wenn wir einen Benjamin Patch sehen in Form eher wieder Spiel 1? Weil das muss man ja auch betonen, Ben Patch, Riesenfaktor für den Sieg in Spiel 1, da hat er das Spiel mit entschieden. Wenn der wieder voll da ist und die Form hat, sieht es auch eventuell wieder anders aus. Aber was ich auch nochmal kurz loben will, Thema Tomasz, MVP, was ich schön fand zu sehen, war, weil wir haben drüber gesprochen, die Chemistry von ihm und Sebastian Gewert. Wirklich, also wie wahnsinnig gut das ist. Also natürlich mit Micha auch Wahnsinn, aber eigentlich diese unschlagbare Kombo, Zuspieler Dia. Und für mich war die ein bisschen off gestern.
Ich fand nicht das so dominant wie sonst, ja.
Der Gewert ist nicht so reingekommen, hatte auch, und es gab so diesen Moment im ersten Satz, wo man sich dachte, oha, jetzt spielt Tomasz gerade zu viel auf die 2. Das ist zu viel immer nur zum Gewert. Und genau das hat er eben nicht gemacht und hat er für mich einen richtig, richtig guten Rhythmus gefunden, indem er nämlich genau gesagt hat, nee, jetzt muss ich halt meinen Außen vertrauen. Ja. Und dann kriegt halt ein Björn André seine 40 Bälle, dann kriegt ein Lacassie seine Bälle und ich verteile jetzt wirklich einfach und bleibe nicht stur bei meinem Hauptangreifer. Und das war für mich der Riesenfaktor und letztendlich auch entscheidend, warum sie gewonnen haben. Und dementsprechend auch natürlich absolut nicht unverdient, dass Tomasz am Ende der MVP wurde.
Also das war wirklich beeindruckend, das so im Spiel umzustellen, obwohl man ja eigentlich eine funktionierende Achse über die ganze Saison hat und dann zu merken, oh okay, ich muss ein bisschen mehr verteilen. Da muss ich ehrlich sagen, ich habe auch gestern Tomasz nochmal gesprochen und habe ihm echt auch gratuliert, weil ich ihn jetzt lange habe nicht mehr live spielen sehen und die Ruhe und auch die, also schnelle Finger hatte er schon immer, aber die Ruhe und die Passqualität und auch die Besonnenheit, die er da aufs Feld bringt, also Hut ab, muss ich ganz klar sagen. Schönes Zitat dann von ihm, was er gesagt hat. Ja, ich habe das immer nie geglaubt, weil mir immer alle gesagt haben, warte mal, spiel mal erstmal, werd mal 28, werd mal 29, werd mal 30 oder was auch immer. Dann öffnet sich das Spiel für dich, alles wird ein bisschen ruhiger und du hast da Übersicht. Und er sagt, genau das ist in den letzten anderthalb Jahren so passiert. Ja, er sieht viel mehr, nimmt viel mehr wahr, auch den gegnerischen Blocker, einfach weil er sich nicht mehr so einen Stress im Kopf macht. Man wird einfach routinierter. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass das so mit Ende 20, Anfang 30 dann passiert. Und jetzt, wirklich ein richtig, richtig verdammt guter Zuspieler.
Der jetzt ja auch eventuell belohnt wird im Sommer mit einem Auftritt erstmalig für die deutsche Nationalmannschaft, man munkelt.
Ja.
Und für mich auch verdient. Also cool,
vor allem, weil er wirklich, ich meine, ich habe früher in der Jugend mit ihm gespielt, ein verdammter Arbeiter. Also ja. Der Mann brennt echt schon seit Jahren, auch von Haus aus. Ne? Also ich meine, ich glaube, der hat auch von seinem Vater immer immer gut Support gekriegt. Ich sag mal,
ja, Support. Er hat vom Vater Support gekriegt, aber auch selber. Ich hab,
ja, ja, gebrannt hat er immer. Ja.
Damals irgendwie, ich weiß gar nicht, mit Bonn, Winnick, das war, wir haben, glaube ich, eher gegeneinander gespielt, aber dann haben wir auch mal zusammen trainiert und wir in so nach dem Training, ja, dann lass noch mal ein paar Pipebälle üben oder sonst irgendwas hier. Wie Jiba, wir machen richtig schnell, wir machen richtig schnell. So, also Tempo, Tempo konnte und wollte er damals schon. Aber ich glaube, jetzt einfach mit der Erfahrung und der von dir angesprochenen Ruhe hat das einfach nochmal ein anderes Niveau erreicht.
Ja, mental wirklich auch wahnsinnig stark. Also hatte da eine Riesenaufgabe, da habe ich ihn ja auch zu interviewt. Das ganze Interview wird man dann bei Facebook wahrscheinlich bei uns finden. Also da dringend auch nochmal reinschauen. Da hat er auch nochmal drüber gesprochen, wie das als Zuspieler ist. Und das hat man ja selbst bei dem Krankin, wie gesagt, Olympiasieger 2012, Weltklasse-Zuspieler. Hat man das gesehen? Auch der hat nachgelassen hinten raus. Auch der wird schwächer. Und Tomasz hat es auch nach dem Spiel ganz ehrlich gesagt, du, als ich meinte, boah, wie schaffst du das? Gerade weil Tomasz so ein bisschen im Aufschlag einen gebrauchten Tag hat und auch im Block ein bisschen unglücklich agierte, habe ich ihn dann gefragt, ey, wie schaffst du das da im Tunnel zu bleiben, im Fokus zu bleiben, selbst wenn du dich über gewisse Elemente deines Spiels ärgerst, meinte er, ja, ganz ehrlich, geht halt nicht über 5 Sätze. Jeder, der sagt, ich kann mich 5 Sätze lang konzentrieren, der lügt.
Ja.
Gerade als Zuspieler, das stimmt, ist einfach nicht machbar, aber wichtig ist es dann halt immer wieder umzuschalten, wieder zu sagen, nee, ich resette jetzt wieder, Fokus auf den nächsten Ball und das hat er für mich gestern geschafft und das war eindrucksvoll. Und jetzt wollen wir auf Spiel 3 gucken und weil wir den Tomasz, man merkt übrigens gerade schon, wenn man uns einlädt zu so einem Heimspiel,
dann, kriegt man
dann wird man im Zweifel gelobt danach. Also,
ja. Ja, er hat ja auch abgeliefert. Ne?
Ja, nein, das muss man natürlich dazu sagen, aber ich, ja, falls da so ein paar Einladungen reinflattern sollten zu 1, 2 Spielen noch, die in der Nähe sind, würden wir uns auf jeden Fall freuen.
Wir zahlen so zurück.
Ja, aber dann wollen wir Tomasz doch mal direkt zu Wort bringen. Bevor wir jetzt auf Spiel 3 gucken und unsere Prognosen für Spiel 3 raushauen, wollen wir doch mal hören, was
ganz, Tomasz ganz kurz, bevor du da Tomasz, ja, okay, einspielst. Weißt du, was mich natürlich jetzt nervt? Ne? Wir haben ja gerade gesagt, wir gucken parallel hier Herrsching gegen Alpenvolleys. So, jetzt haben wir länger nicht hingeguckt, sehen, da läuft gerade Darts. Kann man denken, okay, hat Herrsching hat wahrscheinlich jetzt 3-1 gewonnen, das Spiel ist zu Ende. Nee, Pustekuchen.
Die sind gerade 2-2 und die sind rausgegangen?
Die sind im Tiebreak und die sind rausgegangen, genau.
Ja, Volleyball.
So, für Turnhalle, Darts, also Darts live, ja, die Halle ist voll, aber ich sehe da jetzt nicht irgendwie großes Finale oder sonst irgendwas. Ich sage, das muss man da jetzt machen.
Ja, das ist ein Riesenproblem und ich glaube, also das
finde ich schade,
das,
ne?
Also Tiebreak ist nicht drüber reden, das geht nicht.
Wie viel
nicht
spannender soll es denn da beim Volleyball jetzt gerade werden?
Das ist dann Playoffs und es geht in 5. Satz so, das ist...
Ja, im Fernsehen wird halt nach Quote gegangen und weil Dart, wie auch immer, es geschafft hat, diesem geilen Sport Hallenvolleyball den Rang abzulaufen und mehr Zuschauerzahlen, weil es vielleicht mehr relatable ist, weil halt jeder Mensch, egal welche körperliche Konstitution, ob 1,60 und fett oder ob 1,90 und spindeldürr und kann nicht springen, jeder kann das halt machen. Beim Volleyball fehlt da vielleicht viel in die Distanz, aber es regt mich tierisch auf und wir werden später auch noch unsere Off-Topic-Rubrik prämieren. Weißt du, was ich eigentlich richtig scheiße
Ich hab kurz überlegt, ob ich die gerade schon brauche,
aber
gesagt,
ich streue das einfach so. Aber der nächste Punkt, wir sind jetzt hierbei, hatte ich auch schon wieder fast vergessen, das zu erwähnen. Weißt du, was ich richtig scheiße fand in Düren? Und da, also kein Vorwurf an den Hallensprecher, der gibt da viel Mühe, ist da leidenschaftlich dabei. Aber was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass in den Timeouts, in den Satzpausen auf einmal da Durchsagen kommen. Übrigens, Bayern führt 2-1 gegen Heidenheim im Pokal. Was soll das denn?
Vielleicht war das also ein fairer Austausch und in Heidenheim wurde auch der Zwischenstand Düren gegen Berlin durchgesagt.
Ja, aber ziemlich sicher. Schön wäre es. Nee, für mich wirklich, also das geht gar nicht. Du nimmst deiner eigenen Sportart damit die Legitimation. Also viele sagen jetzt überreagier doch nicht, mein Gott. Viele wollen halt wissen, wie es beim Fußball steht. Aber ja,
wir haben
ja
alle ein Smartphone in der Hand.
Ja, ich wollte gerade sagen,
wem es so wichtig ist, der wird sich das angucken können.
Aber guck halt in deinem Handy nach, wenn es dich interessiert. Und das ist ja das Schlimme. Im Zweifel, dass die Dürener Halle nicht voll war gegen so einen geilen Gegner bei so einem geilen Spiel, lag ja im Zweifel sogar daran, dass die Leute da das Spiel geguckt haben, dass die Pokal geguckt haben vom Fernseher. Und so eine Ansage in den Timeouts führt doch eher dazu, dass die Leute sich denken, ach, Mann,
kacke, jetzt habe ich das 5-4 Bayern, ne, gegen Heidenheim verpasst.
Also für mich wirklich eine Frechheit. Ist für mich völlig, völlig fehl am Platz, absolut unangebracht und sollte nicht der Fall sein. Ich meine, wir sind nun mal in der Position beim Volleyball, dass du da im Zweifel auch einfach mal die Ellenbogen ausfahren musst und sagst, der Fußball braucht definitiv keine Shoutouts mehr. Wir wollen jetzt hier den Fokus wirklich auf dieses geile Spektakel, was da ja auch gestern abgeliefert wurde, legen.
Ja, oder wir machen einfach, wir sollten vielleicht überlegen, ob wir was für eine Sportwette hier im Podcast machen. Vielleicht sollten wir einen Dart-Podcast machen, dann erreichen wir mehr Leute, keine Ahnung.
Das garantiere ich dir. Das garantiere ich dir, mein lieber Alex.
Hey, geil, dass du wieder so ausrastest, aber du sprichst mir aus der Seele. Ich habe da nichts hinzuzufügen, ne? Also.
Ja, mehr dazu kommt noch später, was ein anderes Thema angeht, weil Alex, glaube ich, heute die Premiere feiern wird, was unsere neue Off-Topic-Rubrik angeht.
Ja, wenn wir die trotzdem noch durchziehen, obwohl ihr hier schon einen
vom Besten. Ja, es ist ja Off-Topic. Also okay. Es soll ja was sein, was nicht mit Volleyball zu tun hat, ja, dass wir das so ein bisschen erfrischend hinten raus bringen können. Ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ja, aber ich glaube,
wir wollten Thomas zu Wort kommen lassen. Wir haben jetzt so den Sprung von Spiel 2 Richtung Spiel 3 Ausblick und wir müssen ja gleich prognostizieren, wie es weitergeht.
Genau, ja. Wie der Thomas so die Chancen seiner Mannschaft in Spiel 3 in Berlin sieht, genau das habe ich ihn gefragt und da wollen wir jetzt heute direkt einfach mal reinhören.
Mit Sicherheit, also mit diesem Sieg im Rücken gehen wir nur selbstbewusst nach Berlin. Ich hoffe, dass noch mehr Zuschauer da sind wie beim letzten Spiel. Da war es halt nur der Unterrang, nur 4.500. Dann hoffen wir, dass jetzt noch ein bisschen mehr kommen. Und es ist immer extrem schön, in Berlin zu spielen. Das ist eine Wertschätzung für unseren Sport, was die Jungs da machen, muss man anerkennen. Von daher, also ich würde jedem empfehlen, das einmal zu sehen. Alleine das Opening, wie die reinlaufen. Ich habe immer noch Gänsehaut. Also ich habe 15, 20 Mal da schon gespielt in der Halle, aber jedes Mal bin ich aufs Neue begeistert.
Ja. Ja, das ist doch schon mal ein solider Eindruck, wie es ist, in der Max-Schmeling-Halle zu spielen. Und Thomas hat mir auch in einem kurzen Vorgespräch nochmal so privat gesagt, wirklich, ich hatte Gänsehaut in der Fresse, als wir da eingelaufen sind in Berlin.
Ja, das hat er genauso gesagt,
wirklich.
Wahrscheinlich.
Ja, das ist so enorm, muss das sein, vor dieser Anzahl an Zuschauern. Und es ist ja auch schön inszeniert natürlich in Berlin, was sie da machen. Ja, aber Thomas ist selbstbewusst. Und ich glaube doch auch aus gutem Grund, im Interview hat er natürlich auch nochmal drüber gesprochen, trainieren sehr gut. Erstmal, sie haben in der Hauptrunde auch 3-2 in Berlin gewonnen. Also auch da haben sie Erfahrung. Und ob das jetzt aus gutem Grund ist, da selbstbewusst zu sein, das will ich gleich euch fragen. Aber ich habe schon mal einen Punkt, den ich auch als Grund sehe, warum sie schon mal in Berlin gewonnen haben. Was für Düren spricht, für mich ist, ich gucke auf diese Mannschaft und sehe nicht einen Kandidaten, bei dem ich Angst habe, dass er sich potenziell einscheißt in so einem Riesenspiel in Berlin. Ich finde, da sind viele Zocker auf dem Feld, Thomas natürlich allen voran, Micha Andrej wahnsinnig stark mental, aber auch viele, viele Jungs, denen ich das wirklich zutraue, da auf der höchsten Stufe maximale Brisanz da eine Top-Leistung zu zeigen. Und wenn sie diese Top-Leistung zeigen, dann rechne ich mir auch aus Dürens Sicht da wieder was aus. Dass du das anders siehst, Alex, das weiß ich und von daher kannst du auch direkt mal dazu senfen.
Ja, man muss jetzt sagen, also wir haben gerade schon lange darüber gesprochen, was gestern bei Berlin nicht funktioniert hat. Warum sie nicht reagiert haben, habe ich auch schon in Frage gestellt, aber das passiert ja nicht noch ein zweites Spiel. So. Ich will den Faktor Heimspiel jetzt gar nicht so in den Vordergrund schieben, aber Berlin hat nicht an der Leistungsgrenze, also am Leistungsmaximum gespielt, das glaube ich nicht. Und trotzdem gewinnt Düren, die sehr gut spielen und sehr stabil spielen, die das, ich will sagen, Glück haben, einen Spieler ins Spiel zu werfen, der da auf Anhieb Akzente setzen kann. Das wird auch nicht in jedem Spiel passieren. Also da lief auch schon ziemlich viel gut und sie gewinnen am Ende 15-13 im Fünften. Also eine Mannschaft macht sehr viel richtig, welche 15-13 gewinnen und eine Mannschaft spielt nicht am Maximum. Ich bezweifle, dass das ein zweites Mal passiert. Deswegen, also das wird ein gutes Spiel, hundertprozentig, und Düren wird da Vollgas draufgehen und die haben auch diese Mentalität, das ist richtig. Ich bezweifle nur, dass das am Ende reicht. Es ist so.
Siehst du das anders, Daniel?
Nee.
Also 2-1 gegen Dirk.
2-1 gegen Dirk. Ich glaube, das wird sehr, 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 sehr stark davon abhängen, wie gut Düren mit der Annahme zurechtkommt. Weil ich glaube, also ein Faktor war Aufschlagdruck seitens Berlin. Der wird in Berlin höher werden. Da bin ich relativ
niedriger
sicher.
Niedriger geht auch kaum, habe ich das Gefühl.
Ja. Also
das
wir haben ja zwischendurch auch die Frage gestellt, macht das nicht vielleicht auch mal Sinn, ein paar mehr von den Floatern einzustreuen, weil die von der Effektivität höher waren als des manchen Sprungaufschlag. So, Moritz Reichert hat relativ konstant Sprung aufgeschlagen, auch mit Wirkung, das war in Ordnung. Russell mit Sprung.
White mit Sprung, aber zum Beispiel Gankin hätte eher bei Float bleiben sollen, meiner Meinung nach. Ja. So. Der effektivste Aufschläger, ich vermix den Namen immer, der effektivste Aufschläger war der Mittelblocker. Wie heißt der mit zweite Mittelblocker von nicht Le Goff, sondern ich habe den Namen.
Jeffrey Jendrick?
Ja, genau. Sorry, Leute.
Der Ami, auch eine sackstarke Leistung wirklich gezeigt, aber auch Schlüsselmoment im fünften Satz. Ich glaube wirklich, sein erster Angriff, der weggeht.
Ja.
Hat da ein Arsenal rausgehauen an Schulterschlägen. Wahnsinn. Also einmal auch wirklich nach einem spektakulären Ball sich die Schulter mal so ein bisschen gehalten, weil wirklich so ein Winkel seine Schulter zu bringen, da tut auch
der
ganz gerne mal weh.
Der hat die Bizepssehne ganz schön an die Grenze gebracht.
Aber dafür, dass ihr den gerade so hypt, ne? Quote, Mitte, 50%, 3 Fehler.
Das kann ich nicht glauben. Das sah wirklich anders aus. Also gefühlt hat er jeden Ball auf den Boden gebracht.
So, also im Hinspiel scheinbar mit 71% bei euch, das ist eine gute Mittelblockerleistung, aber 50%.
50 ist zu wenig auf dem Niveau, auf jeden Fall. Ja,
so,
ja okay.
Drei Fehler vor allem sind zu viel.
Ja, aber ich habe, also im Aufschlag fand ich es trotzdem effektiv. Wir waren ja bei der Aufschlag-Effektivität und ich glaube, dass es da Flatter, also Float hätte den gut getan, aber in Berlin werden auch mal wieder ein, zwei mehr von den Topspin-Aufschlägern treffen und dann wird das Spiel da Richtung Berlin laufen.
2 Punkte.
Siehst du? Ja. Sag ich ja. Ne? Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Berlin wird. Sorry, Dirk. Ich weiß, du verstehst, also, ne? Aber Das muss Berlin, also das wird Berlin.
Ja, ich denke auch, ich traue Düren schon also mindestens einen Satz zu, dass sie da auf jeden Fall Berlin anständig Paroli bieten können, aber ich glaube nicht, dass sie das Spiel gewinnen können.
Ja,
ich habe eben schon überlegt, so Tippspiel, also wir sollen ja nicht über das Tippspiel reden, aber ich glaube, das wird ein 3-1 von Berlin.
Oh, Daniel sagt seinen Tipp vor. Oh.
Wenn ich konsequent bleibe, dann habe ich das ja eigentlich auch so prognostiziert, indem ich halt gesagt habe, ich sehe es eigentlich auch nicht kommen, dass Düren da in Berlin wirklich das Spiel 3 gewinnt. Mich hat Spiel 2 so überzeugt, dass ich immer noch ein bisschen dran glaube, aber wie immer die Analogie, würde ich jetzt bei einem Wettanbieter 100 Euro drauf wetten, dann müsste ich rein rational wahrscheinlich schon mit Berlin gehen. Ja. Aber ich drücke da auf jeden Fall die Daumen. Und wie gesagt, jeder, der nur irgendwie die Möglichkeit hat, am Sonntag nach Berlin zu kommen oder da in der Nähe wohnt, versucht bitte, euch eine Karte zu holen.
Mach.
Das wird richtig geil.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und das nächste Thema ist, und da müssen wir zugeben, ist uns ein kleiner Lapsus unterlaufen in unserer Prognosen-Episode. Weil, falls Düren gewinnen sollte, wird ein Gegner gesucht. Und da hatten wir so einen kleinen Systemdreher drin. Und da will ich eigentlich auch nochmal wirklich rein systematisch mit euch drüber reden. Denn es ist beim Volleyball nicht so, wie ich es persönlich aus dem Basketball kenne, aus der NBA kenne, dass der Playoff-Baum festgesetzt ist und der Sieger 3-6 natürlich dann, wie es wäre, also klassisch, wenn der Dritte gewinnt, würde er gegen den Zweiten spielen, der Erste gegen den Vierten, so läuft sauber ab. Und da ist es eben nicht so, dass wenn Düren jetzt gewinnen sollte, dass sie quasi den Seed von Berlin klauen, sondern sie sind dann potenziell als schlechter Seed, außer Herrsching gewinnt noch gegen Haching hier in Spiel 3. Sollte das so laufen?
Apropos, wie ist der Tiebreak ausgegangen?
Herrsching hat 15-13 gewonnen. Also okay. Sehen wir da auch ein drittes Spiel. Ja.
Da sehen wir auch ein drittes Spiel.
Also, du weißt das schon.
Ja, habe ich gerade.
Okay. Du hast auch gespickt, Mann. Das ja, war doch jetzt eine Quizfrage.
Ach so.
Jetzt hast du es kaputt gemacht.
Du wolltest ihr Quiz machen. Nee, ich habe schon an meinem Handy rumgespielt.
Ja, es sah so aus. Also, wir durften ja ein bisschen dazu gucken. Also momentumtechnisch, dass es nochmal knapp wurde, eigentlich fast schon krass.
Weil die waren 11-7 vorne. Dafür ist 15-13 dann nochmal eng geworden.
Ja, hinten raus, das ist dann immer auch so, dass die Favoriten dann irgendwie stärker sind. Das wird auch nochmal so ein Leitmotiv sein, worauf wir später eingehen. Gerade auch bei den Damen. Viele knappe Spiele, die hinten raus sind irgendwie nochmal geregelt worden. Aber genau darum geht's. Also sollte Düren gewinnen und wir gehen jetzt mal davon aus, dass Haching dann wirklich zu Hause und nicht so halb zu Hause, wie es jetzt heute der Fall war, wird auch gleich nochmal ein Thema
also für
sein.
Für alle, die das da draußen jetzt ja. Nicht, wir haben jetzt gerade ein Spiel, also das Heimspiel von Herrsching in der Bayernwerkhalle in München gesehen, weil Herrsching die Heimspiele, also die eigentliche Heimspielhalle halt, die Nikolaushalle, ich glaube so heißt sie, oder? Irgendwie sowas. Nagelt mich nicht fest. Auf jeden Fall dürfen sie da nicht spielen bei den Playoffs. Ja, ist okay, man will in die größeren Hallen, man will den Sport auch TV-tauglich machen, das kann ich noch irgendwie verstehen. Das Witzige an der ganzen Sache ist, dass ja die Alpenvolleys unter der Prämisse, möglichst viele Heimspiele in München oder in Deutschland, also dann in München auszutragen, halt in dieser Liga spielen dürfen. Und quasi gerade zu Hause, also in ihrer deutschen Heimspielhalle, hat Herrsching ja, im Endeffekt das Heimspiel auswärts gespielt, so muss man es einfach sagen. Also sowas gibt es, glaube ich, auch echt nur im Volleyball.
Doppeltes Heimspiel.
Ja, das gibt's nur im Volleyball. Das ist schon eine krasse Geschichte. Und selbst der Hallensprecher war so ein bisschen, also so wie sich das anhört im Fernsehen, pro Alpenvolleys. Und dann muss ich sagen, es ist schon irgendwie komisch.
Welcher Fanblock musste da denn jetzt in die Gästekurve?
Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also das ist eine
das kannst wilde, du beim Fußball kannst du das nicht machen.
Hey, man kann jetzt sagen, die VBL oder die Bundesliga, die, das ist wieder typisch Volleyball. Oder man kann sagen, die Volleyball setzt einfach Akzente. Ne? Das ist
ja, Parallele ist es nur.
Muss auch mal neue Wege gehen,
Alex. Ja, genau.
Wenn dann in der NBA die Clippers gegen die Lakers spielen, ja, zumindest. Stimmt. Ja gut, jetzt haben die Clippers langsam den Lakers den Rang abgelaufen, aber vor einigen Jahren war das auch so. Heimspiel eigentlich Clippers und natürlich waren 70% Lakers-Fans da bei den Zuschauern. Aber der Heimvorteil, wie groß er auch immer war, hat gereicht. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste, aber auf den Punkt zurückzukommen. Also wie gesagt, sollten wir damit rechnen, Düren gewinnt und ist damit die schlechteste aus der Hauptrunde Mannschaft, die sich qualifiziert für das Halbfinale. Spielen sie nicht eben potenziell gegen Haching, sondern würden dann gegen die beste Mannschaft spielen, nämlich gegen Friedrichshafen. Und ich muss persönlich sagen, ich finde das nicht gut. Für mich gibt es da den Punkt, also ich kann es schon nachvollziehen, weil es ist eine lange Hauptrunde, die man spielt und man wertet es dadurch natürlich stärker, dass du Erster geworden bist, weil es dir immer garantiert, dass du einen schwächeren Gegner bekommen kannst. Das verstehe ich total. Ich finde es aber, es nimmt den Playoffs den Charme, weil für mich erzählt so ein Playoff-Baum einfach eine Geschichte. Und ich finde es persönlich geil, wenn es diesen 1-8-Upset, den es beim Volleyball gefühlt nie gibt, beim Basketball gab es ihn ja auch wenige Male in den letzten Jahrzehnten, aber das ist einfach eine geile Nummer. Und dann ist es auch nur legitim, da zu sagen, die klauen jetzt quasi den Seed und haben das Privileg, durch diese geile Leistung jetzt auch gegen einen schwächeren Gegner zu spielen und nicht eben gegen das beste Team der Liga. Also ich finde das schade, das nimmt so ein Team wie Düren dann eigentlich auch jegliche Chancen, noch weiterzugehen, weil ey, Berlin raushauen, dann nach Friedrichshafen raushauen, müssen wir nicht drüber reden, das ist unmöglich eigentlich, das kann kaum passieren. Und ich finde das, also ja, ich find's nicht so gut. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich würde es gerne anders sehen. Ich kann die Argumente dafür natürlich verstehen, weil du die großen Mannschaften ein bisschen schützen willst. Ey, aber das gehört dazu. Das sind Playoffs, Mann. Zu Playoffs gehört dazu, dass du dann halt einfach auch mal rausfliegst. Durch so eine komische Geschichte. Meiner Meinung nach.
Definitiv. Vor allen Dingen, weil du, also die spielen ja auch Serien. Es ist ja auch nicht so, dass man dann sagt, okay, ein Spiel könnte ein Lucky Punch sein, Tagesform, dass man das dann natürlich so ein bisschen korrigierend eingreifen müsste. Vor allem andersrum, sagen wir mal, Herrsching kommt weiter, dann kriegt Herrsching, nachdem sie die 2 geschlagen haben,
ja,
die 1 im Anschluss,
ja, dann kriegen sie Friedrichshafen
im Halbfinale,
ja,
was ist und das? Dann vielleicht den vermeintlich leichtesten Gegner im Finale.
Wenn man das so weiterspinnt.
Wenn man das so weiterspinnt. So.
Man, das ist gegeben im Normalfall, ja, vor allem in der Best-of-Five-Serie dann nicht, aber es ist schon. Also, ich meine,
ja, aber dann gib ihm doch jedenfalls die Chance, darum geht's ja.
Ja.
Der normale Fall ist, und das siehst du auch in anderen Sportarten, auch in der NBA, dieser 8-Seed, der diesen Upset in Runde 1 gemacht hat, der wird nicht Champion. Das passiert nicht.
Das passiert nicht, das
stimmt. Aber gib ihm doch jedenfalls den Vorteil und die Möglichkeit, ein Spiel zumindest ein bisschen näher wieder auf Augenhöhe zu haben.
Ja.
Also ich finde, die Notwendigkeit gibt es einfach nicht für diese Regel.
Du
könntest bei diesem normalen Baum bleiben und dann bleibt es auch übersichtlich, dann bleibt es verständlich. Ich meine, mein Gott, wir sind alle Leute, die sich viel mit dieser Liga beschäftigen und wir haben es auch nicht gecheckt. Also was sollen denn die Normalos sagen?
Ja, dann erklär doch, warum ich mich bei diesem Titel los im Halbfinale hab verwirren lassen.
Ja,
also ja, war sowieso nicht sonderlich viel weiter gedacht, ja. Aber halte ich nicht viel von. Wenn ich über 3 Spiele Seed 1 schlage, dann bin ich zu dem Zeitpunkt scheinbar besser. Und habe ich mir darauf verdient.
Sehe ich absolut genauso, ja.
Also finde ich, sollten wir das mal auf unseren Social Media Kanälen auch mal erfragen. Würde mich mal interessieren, wie das alle draußen sehen. So, das finde ich ganz interessant.
Ja, also gerne Feedback dazu. Also lass uns das mal
wirklich in einem Post mal, das finde ich interessant. Auch diese Quali-Sache von den deutschen Beach-Nationalteams. Bei den Frauen fand ich auch super interessant. Die Auswertung, die Schulden wo ich auch noch. Also das finde ich auf jeden Fall interessant. Ich sehe da einen wichtigen Punkt. Wir haben 2 outstanding Ligen auf der Welt. Und wir gucken natürlich in die USA. Dirk hat gerade schon gesagt, NBA, da ist es so. Da klaust du quasi das Seeding des Top-Teams, das du schlägst. In der NFL ist es ja nicht so. Also in der NFL ist es so, dass der Beste in der Conference halt dann das Spiel, das Viertelfinale, immer gegen das schlecht gesetzteste Team hat. Und in der NFL finde ich es auch okay, weil es ein Spiel ist. Und ich bin genau bei euch. In so einer Seriensache, Best of 5 im Halbfinale, verdammt nochmal, dann klaust du dir den Baum und dann, wenn du es schaffst, spielst du zu Ende. Dann ist es so.
Ja, aber da ist es ja auch ein anderer Modus. Da sind die Top-Gesetzten ja auch schon eine Runde weiter gesetzt.
Ja, aber trotzdem ist es halt, sie kriegen immer den schlecht gesetzten. Ja. Das finde ich okay. Ich finde es auch vor allem, Mann, du kannst doch auch richtig geile Geschichten daraus erzählen. Jetzt so, stell dir vor, Herrsching und Düren gewinnen und wären dann in diesem 2-3-Baum, wo eigentlich Berlin gegen Herrsching
spielen müsste.
Das
ist doch geil.
Und dann kommt so ein Nobody ins. Klar, sagt dann wieder jeder, naja, gut, dann wird es eine 3-0-Serie und nicht so eine geile 5-Spiel-Serie wie letztes Jahr Berlin gegen Friedrichshafen. Hey, aber dann ist das halt so.
Also, aber das ist so Kleindenken wirklich von Offiziellen, glaube ich. Dass man dann Angst hat, wir geben nicht das beste Produkt nach draußen, weil dann ist Berlin raus, dann ist Haching raus, ach du Scheiße, das darf nicht passieren. Aber das ist doch gerade das Schmantern im Sport.
Man spricht den hinteren Teams quasi so ein bisschen die Leistungsfähigkeit ab und versucht nach Möglichkeit, die Top-Seeds
ins Finale zu bekommen.
Ins Finale
ganz
bekommen.
Klar. Das ist das System.
Ja, und wenn ich dann so, ich glaube nicht, dass ein Kavinieromat zum Beispiel sagen würde, das muss auch so sein, wir machen so viel für den Sport, der macht viel für den Sport, keine Frage, und das, was da in Berlin passiert, ist outstanding. Aber ey, wenn seine Mannschaft in einer Serie gegen ein schlechter gesetztes Team verliert, dann ist er halt raus so. Also ich meine, dann ist das halt so. Also dieser Schutz wieder, ja, ich finde, das sollte hinterdacht, also ich glaube, es gab halt bisher auch noch nicht so wirklich Grund, das so zu überdenken, weil es maximal immer so 4 Teams gab. Manchmal war das 4-5 Spiel so ein interessantes. Und dieses Jahr gibt es einfach 6 gute Teams plus Mannschaft Berlin, die plötzlich an 3 rutscht, obwohl sie meiner Meinung nach eher so an 2 wäre von der Leistungsfähigkeit. Also die Saison ist interessant und jetzt fällt es das erste Mal auf, dass das System vielleicht ein bisschen hirnlos ist. Sagen wir es mal
Herrsching,
so.
Herrsching hat ja jetzt den Ausgleich geschaffen. Also damit wäre es vielleicht sogar 7-2 scheint zumindest interessant zu werden.
Also, ich bin bei euch. Bei Serien bin ich auf jeden Fall bei euch, ja.
Ja, fände ich schön. Wenn wir da mal ein paar Meinungen einholen, vielleicht auch mal von ein paar Offiziellen, die sich vielleicht da mal dazu äußern würden.
Bitte.
Oder von Teams, wirklich, die dazu sagen, weil ich glaube, da scheißt sich auch keiner ein. Ist ja jetzt nicht so, dass dann die Leute sagen, oh, das ist jetzt aber unfair, dass wir dann auf einmal nicht gegen die spielen, sondern gegen die. Also, das sehe ich nicht kommen. Wie gesagt, das ist eine unnötige Regel, sorgt für Verwirrung. Also verstehe ich persönlich nicht. Aber dann wollen wir mal auf die anderen Serien und die, die nämlich so knapp sind, einfach mal schauen. Also Lüneburg, Frankfurt, erwartet knapp.
Läuft genauso, wie ich das vorausgesagt habe.
Muss man schon sagen, aus Lünehünen-Sicht, und ich bin, wie gesagt, gebürtiger Lüneburger, muss ich mich schon sehr ärgern, dass die Lüneburger das nach 1-0 und 2-0 Satzführung dann auch aus der Hand schenken. Sehr, sehr ärgerlich, muss man mal dazu sagen. Aber jetzt geht's in Spiel 3. Eine Situation, mit der ich vorher schon irgendwie ein bisschen mit gerechnet habe.
Aber nicht unter den Umständen. Ne?
Nicht unter den Umständen. Ja. Und das ist natürlich auch mal der nächste Faktor, weil du gehst natürlich jetzt an Frankfurt Stelle mit einem soliden Momentum in Spiel 3 und denkst dir, ey, komm, wir haben die letzten drei Sätze gewonnen und so geht es jetzt erstmal weiter.
Frankfurt hat halt zwei Sätze lange gebraucht, bis sie umgestellt haben.
Ja, dann hauen
also
wir das
mal die raus. Also die ersten beiden Sätze haben sie halt gespielt mit der Achse Adam Kotschian im Zuspiel und der Tanner Süftestad, wenn ich das richtig ausspreche.
Boah, hundertprozentig falsch, Daniel. 100%,
ja, ist egal. Tanner. Ich bleib beim Vornamen. Ja, okay. Und Tanner Diagonal und ja, ist aber 27% für den Diagonalen.
Eher so geht so.
Eher so geht so. So, gut.
Da war der Ben Patch genial, muss man so sagen.
Doppelt so gut.
Ja, stimmt.
So, und gut, jetzt der andere Diagonale hat er gemacht hier, lass mich nicht lügen, 48%, auf jeden Fall dahingehend ein Upgrade. Aber ja, das, was dann scheinbar den Unterschied gemacht hat, also A, neuer Zuspieler hat scheinbar frischen Wind draufgebracht und die Außen waren halt krass unterwegs, ne? Also 65% und 61%.
Über fünf Sätze?
Über fünf
das
Sätze.
Das sind schon unglaubliche Qualitätsquoten.
Zusammen, ja. Zusammen rund 60 Bälle bekommen.
Ja. Ich meine, das ist das Spiel von Frankfurt. Ja, sie sind jetzt nicht so abhängig von einem Diagonalspieler. Das war schon die ganze Saison so. Aber das ist schon, also ich will das gar nicht so in die Zahlen fassen. Ne? Also so zu Hause 0-2 hinten sein. Du bist einen Satz von einem Viertelfinal aus von deinem Saisonende entfernt und gewinnst dann drei. Durch einen Wechsel mit zwei Leuten, ne? Da muss irgendwas, ich habe das Spiel natürlich jetzt nicht gesehen, aber da muss ja ganz viel mentalitätstechnisch und sonstiges passiert sein. Da muss ein Ruck durch die Mannschaft gegangen sein. So, das ist halt eine, für mich ist es super interessant.
Durch eine vermeintlich junge Mannschaft, ja.
Wie, verdammt nochmal, fängst du als Trainer jetzt im dritten Spiel an, so in Lüneburg? Du musst eigentlich deine Sechs auf dem Feld lassen, weil die hat jetzt drei Sätze gewonnen gegen Lüneburg. Auf der anderen Seite ist an der Lüneburger Seite einfach Stefan Hübner. Sorry, der Mann hat Volleyball verstanden wie, ich sage, kaum oder vielleicht sogar kein anderer in Volleyball-Deutschland. Der Mann, der studiert Volleyball, der nimmt so viel wahr. Ich habe ja selber mal die Chance gehabt, ein bisschen unter ihm zu trainieren. Wahnsinnstyp.
Wäre auch mal ein geiler Gast. Also das ist ein Ziel für mich, dass wir Stefan Hübner irgendwann mal als Gast im Podcast
haben. Boah, wir haben auf jeden Fall Lüneburger Zuhörer und auch Leute, die den kennen. Ich habe aber auch die Nummer sogar noch in meinem Handy. Ich werde ihn da mal. Also das wäre für mich auch eins der Highlights, muss ich ganz klar sagen.
Ja, dann werden wir natürlich mal alles eingehen, Trainerphilosophie mal ein bisschen vergleichen. Das wäre ein richtiges Highlight.
Ja.
Aber ja, wie Lüneburg reagiert, ist für mich auch ein spannendes Thema, weil da sehen wir etwas, was für mich in Lüneburg gar nicht so unbedingt so typisch ist. Also ein Ryan Slater, der Diagonale von Lüneburg, macht ein Riesenspiel in Spiel 1. Beim 3-1-Sieg, 43 Angriffe, 27 Punkte, 31 Punkte insgesamt mit Abstand der Topscorer. Und Ähnliches haben wir dann halt auch in Spiel 2 gesehen. Da war auch wieder ein Ryan Slater, der super funktioniert hat, wieder den Großteil der Anfälle bekommen hat. Aber es sind so ein bisschen die Außen, glaube ich, die nicht ganz drin sind. Also ein Cody Kessel ist eigentlich eine Bank, eine absolute Bank, hat sich auch wirklich komplett etabliert, ist für mich auch ein sehr, sehr guter Spieler, auch in der Annahme wahnsinnig stark geworden, pritscht da eigentlich alles weg. Aber der Raymond Cheto, den ich auch im Pokalfinale gesehen habe, für mich ein geiler Spieler von den Anlagen, gefällt mir extrem gut, ist so ein Mann, der, glaube ich, bisher noch nicht ganz so drin ist, wie es hätte sein können. Und da bin ich gespannt, ob Lüneburg so ein bisschen wieder den Fokus auch legt, ey, wir wollen auch mal langsam wieder unsere Mitten reinbekommen, weil die gehen langsam auch wieder, die gehen ein bisschen unter bisher. Und ich habe ja schon darüber gesprochen, wie gut mir die Mitten gefallen eigentlich bei Lüneburg. Und ob man das jetzt weiter sieht. Ob man sagt, ey, im Zweifel, wenn der Ryan gut drauf ist, dann geht der Ball da halt hin. Oder ob man versucht, das Spiel wieder so ein bisschen zu entzerren und zu sagen, komm, wir verteilen den Ball wieder ein bisschen mehr.
Also das Spiel hätte ich jetzt auch echt gerne mal, ich hatte heute leider auch keine Zeit, sonst hätte ich es mir irgendwie nochmal im Internet nochmal angeschaut, weil da würde ich echt mal gerne, also ich hätte dann auch stumpf nur Ende zweiter Satz und dann ab Anfang Satz 3 geguckt, um mal zu sehen, was da so passiert ist und was so die Gründe waren, warum dieses Spiel so weggeht. Da bin ich echt gespannt. Da muss ich ehrlich sagen, ohne dieses Spiel geguckt zu haben, kann ich da auch gar keinen Tipp für das dritte Spiel geben. So. Also schwierig. Ich weiß nur, dass Stefan Hübner auch von der Mentalität her und sein Trainerteam drumherum mit einem erfahrenen Bernd Schlesinger und so, die werden schon eine Idee und eine Gegenantwort haben. Also Frankfurt darf nicht denken, ja, wir haben jetzt gefunden und wir sind jetzt besser und gewinnen jetzt jeden Satz, das glaube ich nicht. Da wird jetzt, also das wird ein richtig interessantes Spiel. Da bin ich auch gespannt drauf, ey. Krass, dass wir so eine spannende, also Viertelfinals, Leute, ne?
Das ist, ja. Wirklich eine enorme Anzahl an Tiebreaks, an engen Serien. Ich glaube, wenn man in die Historie reinschaut, dann wird man das in den letzten Jahren nicht allzu oft finden. Also von daher, ja, schaut bloß zu, jedermann. Also ich glaube, Leute, die uns zuhören, müssen wir keine Sorgen machen, dass die jetzt nicht die Playoffs gucken, aber das sollte das Ziel sein, das jetzt noch akut so sehr wie möglich zu verbreiten, weil das ist wirklich geiler Sport, den wir da gerade sehen.
Ja, das stimmt.
Ja, die nächste Serie, wie gesagt, wir haben eben schon drüber gesprochen. Ist es wirklich so knapp? Haching? Also ich rechne auch da bei meinen Lünehöhen wieder fest damit, dass sie das Heimspiel gewinnen werden. Aber Haching-Hersching, seht ihr da wirklich diesen Upset kommen?
Nein.
Oder ist es am Ende dann wieder das Heimspiel? Ja, oder?
Das
verbuchen wir jetzt einfach mal als Sieg.
Das ist die Höhenluft in den Alpen oder so. Ich habe keine Ahnung.
Irgendwas wird es sein.
Ja.
Ja. Gut, dann haben wir das geschafft und sind jetzt bei deinem Expertenbereich, Alex, weil das, was dich jetzt auf Platz 1 gebracht hat im Tippspiel, sind die Damen. Sind die Damenserien und auch da müssen wir jetzt gleich live mal reinschauen, da passiert ja auch noch ein bisschen was heute. Oder ist sogar schon was passiert, hatten wir schon ein spannendes Spiel und wollen jetzt mal auf die Damenserien wechseln. Und ich glaube, ja, also habt ihr ein Spiel, worauf ihr richtig Bock habt, wo wir anfangen? Eine Serie?
Boah, ich glaube, Stuttgart können wir ja ganz schnell abhaken, so, ne, würde ich jetzt sagen. Also die haben... Die haben das, so wie wir es auch vorausgesagt haben, halt dann solide zu Ende gespielt. Ich finde eigentlich das interessanteste Ergebnis gestern so, also ohne jetzt auf diesen Knaller Aachen und Dresden, da will ich jetzt noch nicht drauf zurückkommen, aber wie Münster sich gegen Schwerin schlägt, also ich Hut ab. Ich habe das Spiel natürlich nicht gesehen, aber ich muss sagen, also das Ergebnis hat mich wirklich am meisten überrascht, muss ich ganz klar sagen. Also unabhängig davon, dass es dann am Ende nicht in die Richtung lief, aber trotzdem brutal. Also ich weiß nicht, ob ihr euch da irgendwie gelesen sowieso nicht, aber
ich habe mir ein bisschen Statistik angeguckt und ich habe es ja eben schon mal angesetzt.
Ich finde es auch geil, dass der Daniel das jetzt echt schon nach 2 Wochen angenommen hat, hier der Zahlen-Mokel zu sein. Ja, das finde ich gut, das gefällt mir.
Also du hast ja gesagt, du hast das Spiel gesehen.
Ja. Ach, stimmt, ja sicher.
Ich kann es auch dazu sagen.
Er hat sich das im
Real Life nochmal
angeguckt und ich verstehe das nicht. Also der Statistik nach zufolge sehe ich nicht. Also Münster 31% Angriffsquote insgesamt. 20 Fehler, doppelt so viele Fehler wie Schwerin. Wann haben die Punkte gemacht?
Und das war vor allen Dingen in Satz 1 und Satz 2. Und das ist natürlich, kannst du mal so sehen, waren die Münsteranerinnen so stark oder war Schwerin im Zweifel so schwach? Erstmal, wenn wir bei der Statistik bleiben, dann spricht relativ viel dafür, dass Schwerin in den ersten beiden Sätzen so schwach war, weil was eklatant war, die Annahme Schwerins. Also natürlich, Münster hat auch radikal aufgeschlagen, aber wir sehen hier in Zahlen 23% positive Annahme in Satz 1 und das muss man mal erklären, das ist desaströs und gerade für Schwerin, die mit so erfahrenen Spielern, mit einer Pogani Nationalspielerin, mit einer Jennifer Gertis Nationalspielerin, die in der Annahme eine Bank ist, also wirklich ganz, ganz schlimm. In Satz 2 30% positiv, auch wirklich kein guter Wert und dann geht das Ganze aber in Satz 3, 4 und 5 dann wieder nach oben, dann reden wir von 67%, 57%, 55%, dann stabilisiert sich eine Mannschaft und dann holen die das Ding hinten raus einfach, aber man muss sagen, und da die Münsteranerinnen, wir haben es erwähnt, wirklich in unserer Prognose-Episode, die haben einfach wirklich diese Jugendlichkeit, haben die versprüht auf dem Feld.
Also die sind da aus dem Startblock gekommen wie
das war Wahnsinn, und um es nochmal zu betonen, vielleicht auch Leute, die Episode nicht gehört haben, Luisa Keller, halb diagonal, halb außen gespielt. Also erstmal das Münster, total verrücktes System.
Ja.
Spielen mit einer teilweise annehmenden 17-jährigen Diagonalen, spielen mit einer Lina Alsmeier, 18, Hauptangreiferin, spielen mit einer zweiten nominellen Libera als Außenangreiferin, Linda Bock, 18 Jahre, und selbst Marie Schölzel, die ja auch schon Nationalmannschaftserfahrung hat, auch erst 21, haben die da einfach überrannt. Mit einer überragenden Annahmeleistung, was muss man mal dazu sagen, mit natürlich auch Annalisa Thomsen, die... Ich habe gehört, sogar aufhört. Also das war vielleicht ihr letztes Spiel in der ersten Liga und da ein überragendes Spiel abgeliefert hat in Annahme und Abwehr.
Ja.
Hat sich dann auch nochmal mit der Silber-MVP-Medaille belohnen können. Überragend. Und dann natürlich auch mit einer Linda Bock, die als, wie gesagt, zweite Libera einfach eine sehr, sehr gute Annahme geliefert hat. Und dann Lina Alsmeier wirklich da viel, viel Raum weggenommen hat. Die konnte sich auf ihren Angriff konzentrieren und das war auch stark. Aber da Abwehr, Annahme, wirklich verbunden mit diesem radikalen Aufschlag, war der Schlüssel. Die haben in Schwerin in den ersten beiden Sätzen komplett aus ihrem Tempospiel rausgenommen. Diese Tempopässe von der Denise Hanke auf eine Gertis, auf eine Drefniok, das war kein Faktor, weil es einfach nicht ging. Weil es entweder ein Punkt war, ein Ass war oder so eine schlechte Annahme war, dass eine Denise Hanke baggern musste. Also es war wirklich enorm. Und das dann auch noch mit einer Abwehrleistung kombiniert, wie gesagt, zwei Liberas auf dem Feld. Wenn die Denise Hanke bei 8 Angriffsversuchen nur einen Punkt macht, dann weißt du, glaube ich,
ja,
und kein Fehler,
ja,
nicht irgendwie, dass sie ins Netz gehauen hat oder ins Aus, sondern 7 abgewehrte Bälle von Denise Hanke als Linkshänderin da vorne, die das Ding da reinkloppt, dann weißt du, glaube ich, was da los war in der Abwehr. Also überragende Leistung von Münster, aber, das haben wir auch in der Prognose-Episode gesagt, kann so eine junge Mannschaft einfach nicht halten. Und das ist dann auch passiert. Dann bricht eine Lina Alsmeier auseinander, Münster. Also das ist einfach so. Das können die jungen Spieler an das Niveau einfach nicht halten. Da kamen auch Fehler und gerade in Satz 5 war es dann auch der Faktor. Ich habe grob mitgezählt. Ich glaube, es waren von den jungen Angreiferinnen im 5. Satz 5, 6 direkte Angriffsfehler und das ist dann zu viel. Und das 5, 4?
4.
Ach, Daniel, also manchmal.
Du musst mal sehen hier, das ist echt geil, wie schnell er dann irgendwelche Arme hebt und uns da aushilft, weil wir da so ungefähr schätzen und der und unser Zahlenmokel da drüben sitzt da.
Oder sagen wir mal, Angriffe, die vielleicht, also ja, die auf Erfahrung und fehlende Erfahrung zurückzuführen sind. Also das war dann letztendlich der Faktor, konnten sie nicht halten, ja. Das Niveau.
Und Stichwort Annahme war ja gerade bei Schwerin der Punkt. Und da frage ich mich jetzt, also die Auswechslung von Mackenzie Adams war ja mit einer der Schlüsselpunkte, weil danach durch, kannst du den anderen Namen aussprechen? Greta Chakmari, glaube ich.
Nehmen wir einfach mal so.
Nehmen wir mal so hin. Also das war ja der Wechsel, der dann mit auch für die Wende gesorgt hat. So liest es sich zumindest jetzt. Ist das nicht vielleicht ein bisschen fahrlässig gewesen, in den Playoffs so lange mit so einem Wechsel zu warten? Also die Annahme war ja im ersten Satz schon deutlich schlecht. Und
ja, die war desaströs, wie gesagt. Also klar, ich glaube, ja, wir haben ja auch, oder Alex hat drüber gesprochen, auch in der Episode, die Adam McKenzie ist eine Wahnsinnsspielerin. Und die hatte auch in dem Spiel wieder Highlights im Angriff. Da denkst du dir meine Fresse. Und halt vor allen Dingen auch im großen Kontrast zu Münster, die natürlich, Lina Alsmeier, unfassbares Talent. Und da muss man auch nochmal sagen, Hut ab, Münster hat sie jetzt mit einem neuen Vertrag, 3-Jahres-Vertrag, was auch ungewöhnlich ist im Volleyballbereich. Also solange sie da nicht rausgekauft wird irgendwie von jetzt einem großen Verein demnächst, wird die nächsten 3 Jahre in Münster spielen. Und das ist eine Riesengeschichte für Münster. Und wenn sie ihre weiteren Talente da halten, wie gesagt, Luisa Keller, eine Linda Bock, und die haben ja auch noch weitere Talente da in der Schmiede, dann sehen wir eine solide Zukunft davon, Münster.
Vielleicht spekuliert Münster ja auch darauf, dass sie einfach weiter sich so steigern wird, dass andere Vereine darauf aufmerksam werden und dann einfach sagen, klar, okay, rauskommen. Wir haben die jetzt 3 Jahre gesichert. Die kann theoretisch jemand anders kaufen. Ist ja für sie dann natürlich auch ein weiterer Karrieresprung, den man ihr mit Sicherheit gönnen wird. Aber das kostet dann halt.
Ja, und aber das
kann dann ja auch weiter wieder in Ausbildung, in andere Spieler und in Jugendarbeit wieder zurückgeführt werden. Also.
Ja, also das ist dann letztendlich Win-Win. Du kannst so eine Spielerin längerfristig an Münsterstelle, glaube ich, nicht halten. Ich sehe da, wie gesagt, eine neue Nationalspielerin und auch jemand, die vielleicht meine Größe werden könnte. Also unglaubliches Potenzial. Die einzige Schwäche ist im Zweifel natürlich noch die Annahme. Aber da hat Münster aktuell halt durch die Verletzung von Ivana Vanjak, die ja ausgefallen ist als Nationalspielerin, haben sie halt da umgestellt und gesagt, ja komm, dann stellen wir 2 Liberas neben die Lina Alsmeier, die dann da alle Freiheiten hat. Und wie gesagt, sie ist sehr jung und konnte über 5 Sätze ihr Niveau jetzt nicht konstant abrufen. Aber das ist eine Riesengeschichte für Münster. Und ich glaube, die haben sich wirklich, also mehr erhobenen Hauptes geht nicht, wie sie sich da verabschiedet haben. Und haben da auch ein dickes Lob, ein fettes Lob von Schwerin bekommen. Das war nicht nur, weil Schwerin schlecht war, das war einfach stark. Das war eine starke, kämpferische Leistung mit natürlich Defiziten, weil wie gesagt, wenn dann eine McKenzie mal ihre rechte Schulter da auspackt, dann weißt du auf einmal, oh, das ist irgendwie doch hier nochmal anderer Sport im Vergleich zu 1, 2 anderen Angreiferinnen da, die bei Münster rumlaufen. Aber das war schon schön zu sehen. Also ein schönes Spiel und ich glaube letztendlich eine schöne Geschichte für Münster.
Jungs, Respekt, ihr wart gut vorbereitet auf das Spiel. Hut ab. Ich war kurz weggenickt, aber stark, stark von euch.
Ja, so lange kriegen wir den Alex selten still.
Stimmt, aber hab da abgeliefert. Kriegt ein Sternchen in euer Hausaufgabenheft hier.
Wenn für dich dein Highlight ist natürlich die Serie Aachen gegen Dresden, dann wollen wir doch mal zwischenschieben den Live-Stand. Und zwar, das Spiel ist beendet. Und zwar, die Serie ist damit auch beendet. Und unser Tipp ist offiziell falsch. Wir haben beide getippt, dass die Roten Raben Vilsbiburg sich mit dem besseren Teamkonstrukt durchsetzen werden. Knapp, sehr, sehr knapp. 2-1 gegen den SC Potsdam, aber wieder in einem Tiebreak hat Potsdam das Ding auswärts durchgezogen und Daniel, übergebe ich jetzt gleich mal die Aufgabe zu checken, ob die gute Marta Dripper wieder 80 Punkte gemacht hat, denn das war nämlich echt in Spiel 1 der Fall, also wirklich der Wahnsinn. Ich habe dazu auch nochmal interessante Fakten und das, was wir auch vorher schon prognostiziert haben, ist letztendlich eingetreten. So eine Spielerin kann diese Serie entscheiden.
Haben wir nicht genau das gesagt?
Was hat sie gemacht?
Wenn die alte Bock hat und das ist eine osteuropäische Selbstverständlichkeit. Das einredet jetzt,
ne? Wir lagen falsch, aber letztendlich waren wir doch richtig.
Ja, kann sein, dass wir uns das jetzt einreden. Aber wir haben schon gesagt, dass es, also wir haben uns auf das Teamkonstrukt verlassen, vielleicht auch, weil wir dieses One-Man-Show-Ding im Volleyball auch einfach nicht so attraktiv finden. Ich glaube, das ist auch ein Grund gewesen, warum man sich dann irgendwie so gegen Potsdam entschieden hat. Aber ey, wenn dann einer da ist, der einfach besser ist als alle anderen in der Halle, dann hast du es am Ende auch verdient. Und dann gewinnst du auch in den knappen Sätzen, gewinnst du in dem fünften Satz. Das hat schon seine Gründe.
Also
Daniel hat schon wieder.
Möchtet ihr einmal schätzen, wie viele Bälle hat die Gute bekommen?
In fünf Sätzen?
In fünf Sätzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Tippfehler ist. Aber
wir also in vier Sätzen waren es im letzten Spiel 57. Und ich glaube, das ist dann, ja, wenn wir jetzt mal ein bisschen hochrechnen, boah.
Ich glaube, also wenn Daniel schon so fragt und wenn das ein knappes Spiel war, was die Sätze auch waren.
Ich sage einfach mal 70.
Ne, ich sage mehr. Angriffe. Ich sage locker, ich sage, das wird an die Dreistelligkeit vielleicht.
Nein,
das nicht.
Dafür haben die Außen zu gut performt.
Ah, okay.
Damit kann er nicht mehr in Potsdam. Aber 72 Bälle.
Oh, da war ich gut dabei.
Und was ich interessant fand, also in Summe, wir haben hier rote Raben, 114 Angriffe. So steht es hier. Und gegenüber Potsdam 194 Angriffe.
Mhm. Klingt schon wieder.
Klingt erstmal spannend.
Ja.
Weiß ich nicht, also haben die auf der Abwehr und nochmal?
Ja, entweder Overpass in der Abwehr, Overpass in der Annahme oder Blocksicherung. Das würde so eine doppelte, also das sind die Faktoren, warum man eine Mannschaft ganz viel mehr angegriffen hat.
Ja, das ist so ein Moment, wo so eine Statistik mehr Fragen aufwirft, als dass sie das ja tatsächlich weiterhilft.
Ich bin gespannt auf die Annahmestatistik, weil das war für mich ein Riesenfaktor, weil in Spiel 1, und das war der Grund, warum Martha das Ding entschieden hat, beide Teams haben sehr, sehr schlecht angenommen in Spiel 1. Wir hatten bei Potsdam als Team eine Quote 32% positiv, kein guter Wert, bei Fields Bibok 31%, kein guter Wert. Aber was daraus resultierte, extrem interessant, mit dieser dominanten Angreiferin, wenn Potsdam eine gute Annahme hatte, dann haben die zu 60% den Punkt gemacht, was wirklich gerade im Damenbereich ein sehr, sehr guter Wert ist.
Ja.
Im Zweifel, wenn eine Martha vorne ist oder auch wenn sie hinten ist mit ihrer Größe und ihrer Schlaghärte und ihren Möglichkeiten, dann ist das ein Punkt. Aber jetzt kommt's. Potsdam bei schlechter Annahme trotzdem noch 50%ige Punktquote. Und das ist wirklich ein Sensationswert und zeigt, was wir halt schon gesagt haben. Ey, schlechte Annahme, scheiß drauf. Im Zweifel kommt der Ball hoch auf die 2 und dann steht da die Martha und trümmert dagegen. Und da halt im großen Gegensatz Fields Bibok, die diese Highlight-Spielerin nicht hat, aber ein geiles Teamkonstrukt. Da sehen wir bei schlechter Annahme 28% Punktquote. Unfassbarer Unterschied. Und das ist eine Statistik, kann man einfach mal sagen, ja, das ist die Story des Spiels. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Spiel 2 der Fall war, weil ich es nicht sehen konnte und die Stats noch nicht kenne. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da wahrscheinlich wieder Ähnliches gesehen haben.
Ja, aus der Live-Statistik ist das leider mit den positiven Annahmen nicht so gut zu erkennen. Ich sehe bei beiden Teams 3 Annahmefehler, so, aber das hilft uns an der Stelle jetzt auch nicht weiter.
Da müssen wir dann vielleicht das nächste Mal drüber reden.
Ja, aber am Ende haben wir bewiesen, dass wir vom Frauenvolleyball keine Ahnung haben.
Ja, und da muss ich natürlich noch eine Schuld begleichen. Einen schönen Gruß und Glückwunsch erstmal an Antonia Stauz vom SC Potsdam. Die den
Hast
Podcast,
du da Beschwerden gekriegt?
Ich habe Beschwerden gekriegt nach dem ersten Spiel direkt schon. Und mit der Bitte, dass ich mich doch entschuldigen sollte für meinen Tipp. Und entschuldigen. Muss ich mich jetzt für einen Tipp entschuldigen? Ich glaube nicht, dass ich mich entschuldigen muss, aber definitiv Glückwunsch an das Team und Glückwunsch auch an Toni persönlich. Sie hat gespielt, sie hat gesagt, sie spielt sonst nicht ganz so viel, aber für den Aufschlag kam sie wieder fleißig rein und gucken.
Ich finde es auch cool, dass wir, also das muss man ehrlich sagen, es ist schon richtig geil, wie viel Feedback und auch aus wie vielen verschiedenen Schichten, Schichten hört sich so in Deutschland schon wieder so gefährlich an. Aus wie vielen Schichten, sage ich ganz bewusst, die Profis, es gibt Funktionäre, die sich bei uns melden, es gibt aber auch blutige Anfänger, die sagen, ey, total geil, ich lerne da total viel, weil ich wollte mit der Sportart anfangen und so. Wobei ich dann sagen muss, jemand, der mit der Sportart anfangen muss, wir haben schon echt viele kritische Themen am Anfang gehabt, da müsst ihr doch eigentlich abschalten.
Vielleicht ein bisschen überfordert.
Ja, genau. Aber da muss man echt sagen, ey, da hätte ich jetzt, also ich will der Sache jetzt, hätte ich am
Vielleicht
Anfang nicht mitgerechnet.
So eine Episode machen, wie man einen einsteigt in den Sport.
Könnte man machen, ja.
Ja. Da haben wir ja auch, glaube ich, so ein bisschen was im Petto, was in die Richtung geht. Aber ja, ist spannend. Also selbst Teamkollegen von mir, denen ich das nicht direkt auf den Bauch gebunden habe, dass
haben
ich jetzt
das
einen Volleyball-Podcast habe, kam dann auf einmal wieder, hä, Alter, was ist denn da los? Du machst jetzt einen Volleyball-Podcast? Ja, das Ding verbreitet sich gut und darüber freuen wir uns sehr und so soll es auf jeden Fall weitergehen. Und weiter geht's jetzt mit Dresden und Aachen und das ist schon wirklich eine große, große Überraschung, weil wir haben alle gesagt, Boah, das ist doch eigentlich eine klare Geschichte, oder? Wir haben Aachen gelobt, wir haben gesagt, ey, eine junge, gute Zuspielerin, Denise Imudo. Wir haben gesagt, eine super Annahme, diese holländische Achse ist nicht zu unterschätzen. Wir haben gesagt, der Heimvorteil in Aachen ist nicht zu unterschätzen. Letztendlich ist es alles anders gekommen, weil beide Teams haben zu Hause verloren. Aber die Serie ist 1-1 aktuell. Ja, ausgeglichen, und man muss auch da eigentlich fast schon sagen, aus Aachener Sicht, meine Fresse, müssen die sich jetzt wirklich da ärgern, dass sie jetzt einfach nicht den Sack schon zugemacht haben zu Hause und das Ding 2-0 steht und 7,5
Punkte. Aber das war doch in der Liga, also im regulären Saisonbetrieb auch schon so.
Ja, ja.
Da haben wir ja auch über den Heimvorteil gesprochen und gesagt, ja, aber die haben beide schon
Heimvorteil
eigentlich
nicht existent,
beide zu Hause verloren.
Ja.
Boah, ich sag trotzdem Dresden im dritten Spiel, sage ich jetzt schon mal vorweg.
Ich bleib dann bei dem Trend, ne? Die gewinnen alle nicht zu Hause, dann macht Aachen das.
Ja, gut, wenn du wieder beim Trend bleibst, dann, aber nee, irgendwie, jetzt auch das Spiel ist schon hart, du gewinnst auswärts, du hast auch echt, es ist ein sauknappes Spiel auch gestern gewesen und dann verlierst du es hinten raus und musst jetzt nochmal nach Dresden fahren in diese Volleyball-Hochburg, muss man auch einfach ganz klar sagen, was heißt musst, darfst, ist ja auch ein schönes Event und dann dort nochmal gewinnen müssen oder die Saison ist vorbei, du hast schon gesagt, junge Mannschaft, sehe ich kritisch. Also klar, die können auch so eine All-In-Charakter fahren, aber spätestens, wenn es dann wirklich kurz vor Gewinn ist, dann denkt man schon darüber nach, cool, wir können jetzt hier ins Halbfinale einziehen. Und das macht halt die Playoffs dann aus und dann setzt sich halt am Ende meistens doch noch das Top-Team durch.
Kann ich nachvollziehen, aber ich glaube und ich habe das Gefühl, dass Dresden nicht so abgebrüht ist, weil ich sehe da ein ganz, ganz großes Problem im Umgang mit Druck. Und das ist bei Dresden
jetzt, der Herr Funk lädt sich heute aus dem Fenster.
Ja, also es ist die ganze Saison schon so. Dresden läuft ihren Erwartungen hinterher. Dresden hatte hohe Erwartungen in allen Bereichen, im Pokal, im internationalen Bereich, in der deutschen Meisterschaft. Sie wollten Meister werden, sie wollten pokalweit kommen, sie wollten auch international sich gut schlagen. Im Pokal relativ schnell rausgeflogen, international direkt rausgeflogen. Und dann war klar, okay, dann werden wir halt Meister jetzt. Jetzt haben wir vollen Fokus auf die nationalen Bereich und jetzt attackieren wir komplett.
Und jetzt haben sie Druck und müssen erstmal im Viertelfinale die Kuh vom Eis holen.
Und
ja, du
genau,
hast recht.
Und jetzt haben sie fast schon verloren in Spiel 2 und haben jetzt da echt ein pikantes, brisantes Heimspiel da wirklich vor der Nase. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen und ganz ehrlich, also ich muss zugeben, ich hatte von Dresden auch noch nicht so viel gesehen. Ich habe jetzt einiges aus Spiel 2 gesehen und ich bin echt ein bisschen enttäuscht. Also für mich, das ist ein hartes Wort, tut mir leid. Also auch für einen aus der Oberliga kommenden Volleyballspieler als Quereinsteiger. Aber ich sehe da sehr, sehr gute Einzelspielerinnen. Ich sehe aber kein inspiriertes, leidenschaftliches Team. Das fehlt mir. Und das fehlt mir vor allen Dingen im Vergleich zu vielen dieser Teams. Zu einem Team, auch teilweise wirklich schlechteren Teams, Münster, jetzt auch Aachen und so weiter, die da aber einfach puren Esprit aufs Feld bringen. Und da sehe ich bei Dresden das ein kleines bisschen anders und ich glaube, dass es schwer ist für die jetzt wirklich. Und ich glaube nicht, dass die das so locker abschütteln können und nicht mit dieser Nonchalant einfach sagen, ey komm, wir sind das bessere Team, Heimspiel, wir gehen jetzt ins Halbfinale. Also da mache ich mir ein bisschen Sorgen und deswegen rechne ich da den Aachenerinnen wirklich was aus.
Ja, gut argumentiert, Dirk. Ich habe mich nicht so viel mit Dresden beschäftigt. Ich kenne die Einzelspieler, wenn du sagst, da fehlt der Spirit ein bisschen. Dann sage ich trotzdem Dresden gewinnt.
Das ist doch okay. Dann bin ich jetzt gespannt. Konnte ich denn zumindest Daniel ein bisschen überzeugen? Oder bleifst du auch ganz klar bei Dresden?
Daniel geht ja mit dem Trend.
Du gehst mit dem Trend, du musst dich gar nicht überzeugen.
Ich musste es doch nicht überzeugen. Ich war doch bei
Aachen. Dann sind wir 2-1 bei Aachen.
Wir sind 2-1 bei Aachen.
Alle gegen Alex. Mein Gott, ey.
Wieder einen schönen 180er gemacht. Mhm. Nur Alex bleibt sich treu. Das ist doch auch wieder ein Leitmotiv des Podcasts.
Ich zieh mein Ding hier eiskalt durch, ne? Das ist
der Frauenexperte. Du bist doch gerade führend.
Leute, ich bin führender im Tippspiel. Ich wollte es nochmal sagen. Ne?
Ja, dann haben wir das Ding noch wieder solide abgebunden jetzt hier, was das Playoff-Update anging. Wir müssen dazu sagen, wir können nicht ganz sicher sein, wann wir das nächste Mal drüber sprechen. Also macht euch jetzt, seid nicht enttäuscht, wenn jetzt nicht nächste Woche direkt wieder ein Playoff-Update kommt, weil die beiden Männer, die hier vor mir sitzen, werden im April sehr viel unterwegs sein. Da steht so ein Trainingslager an, da stehen noch ein, zwei andere Sachen an. Podcast kommt trotzdem, macht euch keine Sorgen, da haben wir schön reingehasselt, haben wir vorgearbeitet, werden wir euch Woche für Woche weiter mit Content ein bisschen begnügen.
Und wir haben ja auch eine technische Lösung, die wir auch im Ausland nutzen können.
Ja, also vielleicht da dann ein kleines Update nochmal. Zumindest so halbe Stunde, Stunde können wir uns auch da nochmal nehmen. Aber,
gerne.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber wir können es leider nicht ganz so machen, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, wenn die beiden Jungs nicht so busy wären.
Ja, ich habe irgendwie so, das Problem ist halt, der Podcast, der ist nicht ganz so lukrativ, wie jetzt Profi-Beachvolleyball-Spiel. Deswegen muss ich leider noch ein bisschen mehr in den...
Profi-Beachvolleyball ist lukrativ? Das
lukrativer
als Neuigkeiten für mich.
Also lukrativer als in einem Podcast, wo man erstmal sehr viel rein investiert an Zeit und an Geld.
Der kann sich doch sonst kaum Eis leisten nach dem Turnier.
Ja, von dem Preisgeld, was ich da verdiene. Ja, das stimmt, Ja gut, also ich meine, also ich sag mal so, im Beachvolleyball bin ich im Plus in meiner Karriere und in dem, mit dem Podcast sind wir...
Im Podcast sind wir ein bisschen...
sind wir aktuell sind wir Minus, ja.
Das muss man so sagen.
Zeit auch, und auch geldtechnisch.
Aber, aber auch da werden wir dran arbeiten. Also Sponsoren, nein, Quatsch. Wir werden mal schauen. Und jetzt, ja, wir sind durch mit dem Volleyball-Talk und werden jetzt einfach mal straight auf unsere Off-Topic-Rubrik kommen, die wir jetzt eigentlich schon mehrmals so halb mit drin hatten.
Halb mit drin, halb missbraucht.
Aber jetzt ist sie offiziell mit dabei und wird uns auch begleiten in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Sie nennt sich, weißt du, was ich eigentlich richtig scheiße finde? Und natürlich habe ich dazu auch einen kleinen schönen Einspieler gebastelt und den hören wir uns einfach mal direkt an.
Boah Jungs, wisst ihr eigentlich, was ich richtig scheiße finde?
ist mir scheißegal.
Ja, und weil, wie gesagt, Alex, da hat er selber schon erklärt, etliche Themen hat wirklich, über die er sich auslassen kann. Aber auch Daniel und mich wird man da in der Rubrik demnächst mal ja, stellvertretend hören.
Man hat euch ja heute schon gehört in der
Rubrik. Ich wollte gerade sagen, ja, auch wir regen uns teilweise mal auf. Das ist nicht nur Alex' Job. Aber heute darf er die Premiere feiern und von daher übergebe ich jetzt einfach mal direkt. Was findest du denn heute mal so richtig scheiße?
Wenn ich jetzt einfach stumpf antworte, müsste ich sagen E-Sports.
Okay.
Ich finde E-Sports nicht scheiße. Ich finde das okay, dass man Computerspiele spielt und dass man da viel Zeit rein investiert. Leute, aber ich habe Anfang der Woche gehört, dass es Stimmen gibt, die erwarten, dass das zeitnah olympisch wird. Ey, das ist für mich gegen jeden ethischen Grundsatz von Sport und vor allem von den Olympischen Spielen. So, das finde ich scheiße. Also Menschen, die das verlangen und das auch nur aussprechen, sie auch nur im Kopf haben, das finde ich scheiße. Ja.
Ja, okay, das ist ein pikantes Thema. Also ich glaube, gerade bei der Jugend wirst du vielleicht da ein bisschen Kontra bekommen aktuell, weil da E-Sports natürlich eine Riesengeschichte ist. Ich sehe das persönlich auch ein kleines bisschen anders. Also ich bin voll bei dir, olympisch niemals. Hat da nichts
nicht
zu suchen.
Nein.
Aber ja. Hat E-Sports
dann sollen die
natürlich...
Ihre eigenen olympischen Spiele
machen. Sie auch. Die machen auch in allen Bereichen ihre Weltmeisterschaften, da musst du dir keine Sorgen machen. Aber bei den Olympischen Spielen hat es nichts zu suchen, da sind wir uns einig. Problem sehe ich eher, hat es da eine Legitimation, weil viele Leute es unterhaltsam finden und weil es viele Leute gerne schauen, Leuten beim Videospielen zu gucken. Und das ist ja auch, muss man sagen, auf allerhöchstem Niveau. Und da ist auch Hand, Auge, Koordination, alles, clever sein. Da sind viele, viele Fertigkeiten, die du brauchst, um da gut zu sein. Hat es die Legitimation? Ja. Ist es blöd, aus Volleyballer-Sicht zu sehen, dass da auch jemand, Thema Fortnite, was gerade ganz aktiv ist, dass es da einen Streamer gibt, der nennt sich Ninja, der teilweise in einem Monat mehr als 1 Million verdient hat, damit, dass er professionell im Internet sein Spiel für Leute zeigt. Ja, das ist ärgerlich. Aber für mich ist das nicht ein Problem des E-Sports. Ich gehe da eher wieder, dass wir halt das große Problem haben, ja. Volleyball hat es halt nicht geschafft, sich so attraktiv zu vermarkten und dann ist das Ärgernis da so riesig. Also ich gehe da ein kleines bisschen gegen und also da bin ich auf keinen Fall dabei, dass ich sage, ich finde E-Sports scheiße.
Nee. Ja, ich verstehe sogar, dass das auch von der, gerade jetzt in der letzten Generation mit den Möglichkeiten, die man da hat übers Internet und so. Und ich habe auch mal ein guter alter Freund von mir, hat damals irgendwann mal in so einem Rollenspiel eine Gilde geleitet und er meinte, er hat da so viele Skills. Ja, es ist wohl wirklich anspruchsvoll, so eine Gilde zu leiten. Du musst viel organisieren, du musst absolut verlässlich sein, du musst immer erreichen. Das ist, ich will der ganzen Sache nichts absprechen. Aber ich sehe halt da einfach, im Hinblick darauf, dass unsere Kinder heutzutage keinen Ball mehr fangen können und keine Ahnung, mit 20 Haltungsschäden hoch 1000 haben, sehe ich das einfach kritisch, dass das so gehypt wird und dass es jetzt Leute gibt und das sind ja jetzt, das ist kein E-Sports-Typ, der sagte, warum werden wir nicht olympisch, sondern das sind, ich habe leider den Artikel, ich weiß nicht mehr, ich kenne die Namen nicht mehr, aber wenn das Leute aus der Politik sind oder was auch immer oder wirklich der Verband, dieser Welt-E-Sports-Verband sich hinstellt und sagt, hey IOC, wir sind groß, wir gehören dazu, ey, da platzt mir wirklich der Kragen so. Also ich bin E-Sports, ey, das gehört dazu, das gehört zu unserer heutigen Gesellschaft dazu. Ich habe früher, jetzt in letzter Zeit nicht mehr, ich habe früher auch viel FIFA und so gespielt. Diese ganzen Schießspiele, muss ich sagen, habe ich nicht gespielt, kann ich nichts von, also kann und will ich auch nicht. Aber gerade Sportspiele habe ich auch viele Stunden investiert. Und das kann ich auch akzeptieren. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber dann, ich weiß nicht, vielleicht sollte man... Jeder, der über ein BMI von über 30 hat, darf nicht E-Sports spielen oder darf dort keinen Cent verdienen oder was auch immer. Und ich finde auch jede oder solche Sachen wie jede Firma, die da Sponsoring-Geld rein investiert, muss genauso viel in die deutsche oder überhaupt in den Jugendsport oder irgendwie sowas. Also nennt mich jetzt wieder hier so ein Gutmenschen oder ein Weltverbesserer, aber mir geht's halt auf den Sack, dass da draußen keiner mehr einen Ball fangen kann, dass alle mit 20 beim Orthopäden hängen mit irgendwelchen Rückenschäden. Und auf der anderen Seite wollen wir E-Sports olympisch machen und fragen uns, warum unsere Gesellschaft immer oder gerade unsere Jugendlichen immer fetter und unsportlicher werden. Und auf der anderen Seite kriegt sogar der DOSB, ja, kriegt immer noch Stress und der deutsche Sport an sich wird zu Gericht geführt, dafür, dass er immer weniger Medaillen holt. Und auf der anderen Seite supporten wir einfach Chips fressende Kinder vorm PC, so sorry, ne? Also sind nicht alle, gerade die richtigen Profis sind ja auch wirklich auch fit, weil die genau wissen, die brauchen auch einen Ausgleich neben dem ganzen Sitzen. Aber bitte lasst eure Kinder in den Sporthallen und in Mannschaften, das bringt tausendmal mehr Skills als den ganzen verdammten Tag vorm PC zu sitzen oder vor einer Konsole.
Ja, das steht, glaube ich, außer Frage. Und dass es gefährlich ist, da stimme ich dir zu, weil bei E-Sports ist halt einfach auch, und das gehört dazu, wenn du gut sein willst in irgendwas, dann musst du da wirklich reinhauen. Und wir reden nicht von 2-3 Stunden am Tag spielen, wir reden dann von eher 8-10 Stunden am Tag spielen. Und da sind wir in einem gefährlichen Bereich, hast du vollkommen recht und natürlich auch für alle Eltern, die jetzt gerade zuhören, das ist dann der Punkt, wo man da wirklich intervenieren muss. Das sehe ich absolut genauso. Also ein gesunder Work-Life-Balance, was auch immer, natürlich mit Gesundheit noch mit bei, also Schule sowieso, wenn du jung bist, aber Sport natürlich, das sehe ich auch persönlich sehr, sehr gefährlich. Also da hast du recht.
Vor allem, du kannst halt jeden anderen Sport im Normalfall kannst du halt in deinen Alltag integrieren. So, in dem Moment, wo du aber anfängst, professionell zu zocken, ist es häufig so, dass du deinen Alltag da drumherum baust. Und dann kennst du auch keinen Tag und keine Nacht mehr. Und dann.
Ja, das ist in jeglicher Hinsicht.
Wenn man anfängt, sich einen Wecker zu stellen, wenn man sagt, okay, ich habe da laufen Angriffe auf meine Insel und ich muss im richtigen Moment die Verteidiger da zusammensuchen und aufstellen. Dann fragt man sich halt so. Muss das sein? Oder was bringt ihr das fürs Leben? Also klar,
ja,
Moment macht das auch Spaß. In dem Moment sagt ja, oh, das ist meine Insel, ich habe mir die aufgebaut. Ich muss die doch verteidigen.
Ja, nee, Leute, das war auch ein sehr besonderes Segment. Also gerade auch so dieses Spiel, ich meine, der klassische, man hat so ein Bild, glaube ich, also jeder, der dem World of Warcraft was sagt, da hat man so ein Bild von Mensch, glaube ich, im Kopf, der dieses Spiel wirklich leidenschaftlich zockt. Es gibt da natürlich noch ganz viele andere Sachen, auch im Sportspielbereich. Ich glaube, Schalke hat sein eigenes E-Sports-Team. In der NBA hat inzwischen fast jedes Team sein eigenes NBA 2K-Team offiziell.
In der Bundesliga ja auch.
Virtuell, ja, deswegen. Also das ist sehr, sehr relevant. Es ist relevant, weil es einfach Mode geworden ist. Es ist geil, Leute haben da viel Spaß dran, aber dass es gefährlich ist, ja, da sind wir uns, glaube ich, einig.
Ja, dann, E-Sports ist scheiße. Nein, ich finde es einfach scheiße, dass es, also, dann ist es kein E-Sports. Dann ist es E-Entertainment oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Also, das mit Sport zu vermitteln und auch der Jugend da draußen so die Illusion zu geben, das ist, du bist dann Profisportler und du kannst an Ligen teilnehmen und so, das ist Betrug an die jüngste Generation und das ist scheiße.
Ja, dann lassen wir es.
Ich glaube, ihr wisst jetzt alle, was ich wirklich scheiße finde, um die neue Rubrik.
Dann haben wir die Rubrik hier auch wieder abgebunden.
Ja, auch da bitte gerne Feedback zu, ne? Weil, also ich finde, das sind Themen, die gehören dazu, auch um uns als Charaktere kennenzulernen. Und egal was ihr da draußen sagt, ich finde, wir sollten die Rubrik auf jeden Fall weiterlassen. Also selbst wenn wir sie nicht Rubrik nennen, wird es passieren. 100%.
Also es passiert automatisch, aber das so schön als kleines Segment nochmal drin zu haben.
Ja, ich glaube, wir können auch anteasern so in der Zeitbasis. Wir haben da vielleicht schon eine Folge aufgenommen, wo wir diesen Einspieler eigentlich hätten davor setzen müssen, haben ihn da aber noch nicht gehabt. Ihr werdet merken,
wobei das nicht off-topic ist, muss man dazu sagen. Das war ja schon noch zum Thema, wo ich mich da echauffiere.
Das einmal,
ja.
Ich aber hatte den einmal ich komplett off-topic. Ich meine ich ja gar nicht. Also wir hatten schon mehrere.
Der andere, ach so, der andere ja, stimmt. War off-topic. Ja, ihr werdet das hören.
Ey, so ein solider Rant im Podcast muss immer dabei sein. Also mir tut es auch fast ein bisschen leid, dass ich da dir den Rant so ein kleines bisschen genommen habe, weil ich dann zu sehr dabei war, Argumente dagegen zu liefern. Aber
Nein. Das
gehört auch dazu.
Nein, ist doch, ich verstehe deine Argumente. Ich bin halt, und ich kann das auch akzeptieren, dass man es geil findet, aber man sollte halt im Zuge dieses Werteverfalls und diesem Gesundheitsverfall, sollte man da massiv gegenwirken. Und ich bin dann immer gerne einer, wenn ich eine negative Tendenz sehe irgendwo, dann bin ich halt aus Protest erstmal ganz weit von dieser Tendenz weg, einfach nur mal einen Gegenpol zu platzieren und genau so bin ich da auch. Und jetzt müssen wir gleich auch Schluss machen, weil ich muss dringend zu Hause noch eine Runde FIFA spielen.
Ja, aber ich find's spannend bei dem Thema, ist ja auch immer, viele Leute können es einfach nicht nachvollziehen. Und ich war genauso. Es ist ja, Twitch ist eine ganz große Geschichte. Ey, vielleicht sieht man unseren Podcast irgendwann mal auf Twitch, weil das ist eine geile Plattform, wo man das auch wirklich dann visualisieren könnte. Das Ganze könntest du auch verbinden mit Interaktion mit der Community. Das ist eine geile Nummer. Aber vor Monaten und vor einem Jahr, als mir jemand erzählt hat, ey, es gibt da gerade eine Plattform, da gucken Leute Leuten zu, wie sie zocken. Du sitzt am PC und guckst denen zu, wie sie ein Spiel spielen. Und dann ist natürlich immer die Gegenfrage, Alter, sind die völlig bescheuert? Wenn du Lust auf dieses Spiel hast, dann setz dich doch an deinen PC und zockst selber. So, bist du blöd oder was? Aber da ist ja ganz schnell die Analogie da. Ja, ich kann auch rausgehen und mit meinen Freunden kicken. Aber wenn ich die Chance habe, Cristiano Ronaldo zu sehen, dann gucke ich mir Cristiano Ronaldo an.
Ja. Hast du schon mal zugeguckt beim Zocken?
Ja, ich bin inzwischen, also gucke ich ganz gerne auch mal bei Twitch rein. Das ist wirklich schön. Alex? Und auch mit meinem Kumpel Arne, der dann irgendwann genauso war und dann aber der auch rausgegangen hat, fand ich total geil. Der hat früher in seiner Jugend mal ein bisschen Age of Empires gezockt.
Das habe ich auch gemacht, ja.
Und dann meinte er irgendwann so, kam er aus dem Nichts. Er wusste gar nicht, dass ich das auch mache. Ich wusste nicht von ihm. Dann meinte er so, boah, ich muss dir was beichten. Ich bin seit einem Monat komplett süchtig. Ich gucke mir jetzt jeden Tag ein paar Stunden Age of Empires bei Twitch an und guck mir an, wie da die besten Leute Age of Empires zocken. Alter. Und er findet das genial. Und das ist wirklich einfach Entertainment für ihn. Und ich kann es nachvollziehen und deswegen. Also bei vielen, da habe ich immer ein bisschen Angst, zu wenig damit beschäftigt und deswegen vielleicht auch zu unfaire Meinung manchmal. Also auch da vielleicht Eltern, die gerade zuhören, beschäftigt euch mit euren Kindern, versucht nachvollziehen, was das ist. Und dann kann man auch immer viel besser danach Urteile fällen und damit umgehen und gucken, wie gehen wir jetzt hier am besten damit um mit der Situation.
Geil, ey, dass wir drei, wir wollen nicht erwachsen werden, Typen, jetzt hier Erziehungstipps geben willst. Hey, wir sind alle.
Ich hab vor 2-3 Monaten habe ich auch noch halbe Stunde Forza geguckt auf YouTube.
Da siehst du.
Ey Leute, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nicht eine Minute meiner Lebenszeit mit verschwendet, anderen Leuten beim Zocken zuzugucken.
Vielleicht binden wir den Alex irgendwann mal auf den Stuhl und dann nehmen wir uns einen Rechner und zocken vor seiner Nase. Muss er uns zugucken.
Ah, nee, Leute. Ja, gut.
Also, wenn sich die Sims oder sowas? irgendwas Spannendes.
Naja gut, wir driften zu sehr ab. Also sollte der Podcast sich weiter so schön entwickeln, dann habe ich wahrscheinlich auch bald keine Zeit mehr, mir bei Twitch da Sachen anzugucken. Von daher rechnen wir einfach mal damit, dann haben wir das Problem nicht mehr. Dann müssen wir hier auch nicht mehr diskutieren. Ja, mit der Note würde ich jetzt einfach mal den Podcast hier mal die Episode beenden. Wie immer bedanke ich mich, vor allen Dingen natürlich auch bei Daniels Oma, dass wir hier in ihrem Wohnzimmer das Ding aufnehmen
vielen
konnten.
Dank.
Sehr, sehr nett. Vielleicht auch bald nochmal wieder. Und ansonsten natürlich mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit an alle Hörer. Ganz, ganz wichtig natürlich, nicht nur followen bei Instagram, sondern auch alle, vor allen Dingen Apple-Nutzer, abonniert uns bitte in dem Apple Podcast Store. Schreibt uns am besten noch eine Rezension, wenn ihr das Produkt hier
geil findet. Nur die Guten.
Nur die Guten natürlich, nur 5 Sterne. Ansonsten lasst
Kritik,
es bitte
Kritik
einfach.
Immer persönlich
Kritik
über die
bei
Channels.
Instagram, genau,
positiv.
DMs und so weiter. Positiv, Rezension, 5 Sterne. Das hilft uns weiter. Das führt dazu, dass viele Leute, die vielleicht noch gar keine Playoffs gucken, da bald Bock drauf haben, weil wir da Lust drauf machen. Und das ist das Ziel. In dem Sinne, war's das von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Ohne Netz.
Und sandigen Boden.